Also ich bin ja für Bekannte überziehen, aber das mal schaffen wir es schon mit 50 Minuten Verspätung loszulegen.
Das ist schon hier.
Was ist?
50 ist wenig hier.
Ja. Okay. Also gut, die meisten Leute kennen mich ja schon von früheren Vorträgen. Bin nicht sicher, ob das jetzt Teil 6 oder Teil 7 insgesamt ist, aber ja. Jedenfalls, diesmal geht es um Daten-Ein- und Ausgabe. Wer hat sich noch erinnert, an vor 3 Jahren habe ich ja damals Daten-Ein- und Ausgabe von einem Prozessor zum anderen gemacht.
Boah.
Das war vor 3 Jahren.
Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe.
Heute kommt dann das ganz einfache Problem. Gut, ich kann Daten von A nach B schicken, aber die müssen ja zwischen A erscheinen und aus B nachher raus. Woher kommt heute jetzt alles mit Daten-Ein-Ausgabe vom User in den Rechner und vom Rechner raus zum User? Wobei ich werde es in der Reihenfolge umgekehrt machen, ich mache zuerst die Ausgabe. Weil die ist A zwar aufwendiger und viel mehr Datenvolumen, weil Augen gehen viel mehr rein, als dass ich da tippen kann, aber andererseits ist es ja strukturell einfacher. Und außerdem ist es sowieso auch spektakulärer und die meisten Leute, allein schon was auf dem Bildschirm passiert, ist sowieso ja das Interessante am Rechner meistens. Fange ich heute mit der Ausgabe an, weil der Vortrag ziemlich groß ist, weil ich versuche einen Teil rauszuschneiden. Also ihr kennt ja, es gibt einen Artikel online und der Vortrag gehört zum Artikel und ich werde ganze Kapitel weglassen diesmal, weil der Artikel selber hat einen neuen Größenrekord geschossen. Er ist 50% größer als der zweitgrößte in der Serie. Wo ich fliege ein ganzes Kapitel aus mal raus.
Wie viele Kilobyte sind das?
Sind 100, 290, glaube ich. Reines handgeschriebenes HTML. Das kommt davon, wenn ich letztes Jahr einen Vortrag schreibe und dann wegen zu vielen Vorträgen nicht halten kann, nachher über ein Jahr hinweg noch immer Additionen mache. Das ist noch scheußlicher, was Umfang umgeht. Gut. Also fangen wir halt an. Die ersten Computerleute, die hatten eigentlich aus Eingabe gar kein Problem. Wir müssen ohnehin ein Programm reinbringen. Wir haben uns einen Haufen Lochkarten und wir können ja die Daten mitliefern. Das heißt, eigentlich hatte der Computer manchmal nur Ausgabe, weil Programm und Daten rein, aber gerechnet, jetzt müssen sie raus. Und dafür muss man den Rechner erweitern, mehr als nur den Ladenmechanismus. Und ja, die älteste Variante ist natürlich der Drucker. Warum das? Weil der Computer den RAM füllt, riesig teuer ist und ich will jetzt weglaufen, ich will meine Daten haben. Papier kennt jeder, Papier hat man die Post dafür. Vorher haben wir gesagt, okay, Rechner druckt heute aus, ich nehme Papier mit und nachher kann ich es ja verwerten. Das ist der Stand, den man eigentlich dort ausgegangen ist davon. Vorher fangen wir mit Druckern. Der erste Drucker, wir haben schon vorhin einen Vortrag gehabt, wo eben gesagt hat, eben all die ganze Technologie sei für anders erfunden worden und das stimmt auch wirklich. Drucker zum Beispiel hatte man schon lange, Fernschreiber. Person A tippt, bei Person B kommt es raus. Die Elektronik existierte, wer baut einen Computer, über ein Papier bedrucken. Das Gerät, da haben wir doch, also haben wir am Anfang Fernschreiber angehängt. Wer vor drei Jahren sich noch erinnert, habe ich ja die serielle Kommunikation von Fernschreibern geschaut. Grundsätzlich, wenn man weiß, Tastatur, parallel seriell, Kabel, seriell parallel drucken, das seriell, das muss man quasi nachbilden im Rechner. Ein parallel Serienwandler von der Tastatur, die mechanische kannte man eigentlich ja schon. Und ja, vor 3 Jahren im Vortrag habe ich ja serielle Kommunikation gezeigt. Also ich gehe davon aus, das hat man im Rechner relativ schnell implementiert gehabt. Das Problem ist nun für euch, für die ganzen Kenntnisse, was ist eigentlich der Druckvorgang? Ich fange an, ich schicke ein Byte los, Richtung Drucker. Der parallel Serienwandler macht einfach die Bizerie, die geht rüber. Der Drucker setzt sie zusammen, jetzt hat er das Byte hier. Zum Beispiel, wie ich ein großes A drucke, der hat jetzt einfach dieses 65 da. Was passiert zwischen 65 und A auf dem Papier? Ja, das ist das Erste, was auch einen Drucker ausmacht, diesen Mechanismus. Und das ist ein typischer Fernschreiber, da unten steht einen ausstellen, wie er eigentlich druckt. Jeder kennt die altmodische Schreibmaschine, wo es einfach die ganzen vielen, vielen Hebel hat, die so reinhämmern. Sehr aufwendig, Klapperatismus würde nie überleben in den Computereinsatz. Der Fernschreiber hat einen deutlich intelligenten Mechanismus, der ursprünglich auch von einer Schreibmaschine herkommt, und zwar von einer Reiseschreibmaschine. Also die Methode klein, kompakt, muss leicht sein, und der Mechanismus hat sich als besser erwiesen. Der basiert darin, dass man keinen Dorn hat. Der hat so ringförmig darum, 16 Zeichen, zweiten Ring, dritten Ring, vierten Ring. Und der Druckvorgang besteht eigentlich darin, dass ich sage, hier kommt Zeichen 65, ist erwünscht. Und jetzt muss ich die 65 in eine Position von den Dorn wandeln und nachher abdrucken damit. Und der Trick ist, dass ich eigentlich diese 65 nehme, das sind 6-Bit-Zahlen, weil der ASCII-Code lief damals wirklich nur von 32 bis 95 rauf, die kleinen Buchstaben hatte man nicht. Und ich nehme einfach diese 6-Bit-Zahl und zunächst in 4 plus 2-Bit. Die 4-Bit, mit denen muss man das rotieren. Kein Problem eigentlich elektromechanisch. Wir haben ja ohnehin bei unseren Bits angekommen, sind eine Serie Rille, in die wir die Bits eingespeichert haben. Diese Rille verwenden wir hinten zum Elektromagneten anziehen. Und der Trick ist nur, dass man einfach einen Satz von 4 Elektromagneten hat, die über gewisse Hebelmechanismen auf den Seilzug wirken. Und der Trick ist nur, der erste Magnet, der kann den Seilzug auch so weit ziehen, dass der Dorn um 1/16 dreht. Der zweite hat, weil er einen leicht bösen Hebel hat, kann er 2/16, 4 und 8 drehen. Wenn ich in allen 4 beliebigen Muster von 0,0,0,0 bis 1,1,1,1 gebe, kann ich irgendwo zwischen 0 und 15/16 drehen. Und damit habe ich alle 16 Positionen. Dann nehmen wir noch 2 zusätzliche Bits, wieder mit 2 Magneten zum Anheben, ein Viertel, 2/4 oder zusammen 3/4 anheben und damit habe ich die Position. Das ist noch ein Elektromagnet zum den ganzen Dorn nach vorne werfen. Und mein A ist auf dem Papier. Also nachher muss ich auch wieder das Ding zurückkommen, mein Papier und meins rüber. Das mache ich ganz einfach, indem ich eine Feder habe, das Ding rüberziehen kann auf die eine Seite. Und ich habe einen kleinen Elektromagnet, der sagt, rüberzieht. Das vielleicht nur mit dem Haken, der so macht. Und weil das halt in den Zahnstangen ist, wieder jedes Mal einen weiteren Zahn genommen und so schickt man rüber ein Zeichen weit. Und ich habe gedacht, peng, 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 bis ich drüben bin. Danach habe ich meine Zeile Text drauf. Ach, ich will zurück, kein Problem. Ich ziehe auch mit einem weiteren Elektromagneten den Stopper raus. Wumm, zurück. Und es macht ziemlich ordentlich einen Rums. Ich habe ein ganzes so Geld meinen Betrieb nicht gesehen. Das Ding schießt wirklich der komplette Druckkopf, also das ist ein Klotz, der etwa so die Größe hat, auf dem der Dorn oben drauf ist, mit mehr Elektromagneten drauf. Und den ganzen Menschen. Der ganze Ding ist einfach so rübergewandert. Und wenn man dann loslässt, man sagt, wumm, zurück mit etwa eine Drittelsekunde, inklusive Abfall, wenn sie das Ding stoppen. Damit drückt man durch, zurück. Das Einzige, was ich noch braucht, ist einmal Papier nach vorne. Wer sich schon gewusst hat, warum wir immer Carriage Return Line Fees, zwei Zeichen am Ende von der Zeile haben, das ist, weil das Gerät tatsächlich für Auslöser so durch und für einmal schieben zwei verschiedene Elektromagnete hat. Und dafür brauchst du zwei verschiedene Codes, um das auszulösen. Das ist eigentlich der gesamte Fernschreibmechanismus, ratter, 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 bump, rauf, das Ganze wiederholen, man kann beliebiges ausdrucken. Naja, mit gewissen Limiten, so von der Sache 10 Zeichen pro Sekunde. Ja, ein 80er Zeile sind 8 Sekunden, ein Blatt mit 60 Zeichen sind 8 Minuten und hinten dann steht ein großer, teurer Rechner, der 8 Minuten lang wartet, um ein paar Rechenergebnisse auszugeben, die er davor in ein paar Sekunden Bruchteile gerechnet hat. Das muss doch besser gehen. Die erste Verbesserung war sowieso, dass man sagt, okay, wo ist Kleinschreibung, mal ab noch was. Da ist IBM mit der Schreibmaschine wieder gekommen, weil der typische Büroschreiber, der will natürlich kleinen Buchstaben haben. Die IBM Selectric ist mit demselben Prinzip. Ach, der Dorn wurde doch eine Kugel ersetzt, weil IBM das irgendwie, weiß nicht, die haben das gegen den Zylinder gehabt, offensichtlich. Also der ganze Mechanismus ist dasselbe. Vier Stockwerke, aber das war mit 22 Positionen zum Drehen. War leicht schneller auch noch. Das sind natürlich mit 13 Zeichen pro Sekunde. Das ist irgendein Grund. Aber es war auch limitiert auf Tipp-Tipp-Tipp-Geschwindigkeit, weil schneller als das tippt einer auf der Tastatur ja nicht. Dann kam die nächste Idee. Wie können wir das Ding schneller machen? Da kamen die ganzen Typenradsdrucker. Die Idee von Typenradruck ist sehr einfach. Man sieht, dass sich für diesen ganzen Zylinder oder diese ganze Kugel in der Gegend rum bewegen, dass sich viel Kraft braucht, bewegen wir etwas, das ganz leicht ist. Wir nehmen eine Achse, ein Rad mit so kleinen Sprossen raus. Jedes Zeichen eine Sprosse und vorne darauf ein kleines Metallplättchen mit dem Zeichen. Sehr leicht, man rotiert das Ding nur in einer Richtung, weil so viele Zeichen sind, muss halt alle Bits nachher auf den Rotationswinkel abbilden. Was sie auch geändert haben, ist, dass sie nicht mehr mit dem Seilzug arbeiten, weil das Ding ist mechanisch auch Limiten. Stattdessen haben wir einfach Scheiben mit Kerben drin, wo man auch merkt, jetzt haben wir so weit gedreht, bis wirklich das Zeichen da sein muss. Es dreht nach so lang, bis die Kerben genau das Zeichen ausmachen, dass man drücken will. Bang, hinten drauf werfen. Das Schöne ist, man hat oben nur einen einzigen Elektromagneten mit einem kleinen Stift drin, der vorne genau das eine Zeichen kommt und wenn der nächste ist, kommt Abstoß und also dort ist etwa dreimal schneller. Etwa 30 Zeichen pro Sekunde. Ja, ist grundsätzlich immer noch eine Schreibmaschine gewesen, aber modifiziert und hat eine relativ schnelle. Das nächste Druckerprinzip hat ihn eingefunden, wieso warten wir eigentlich Zeichen für Zeichen für Zeichen ab? Das mag beim Tippen eigentlich der einzige Weg sein, aber wir haben doch einen Computer, der hat doch zuerst die Daten ausgerechnet. Wir wissen doch die gesamte Zahl, die wir ausgedrückt drücken wollen, eigentlich schon. Können wir nicht all die Stellen gleichzeitig drucken? Das Endergebnis davon ist der Trommeldrucker. Man stellt sich vor, eine Scheibe, die so rumläuft, mit auf der Außenseite alle Buchstaben drauf. Man stellt sich vor, zweite, dritte, vierte, 80 Scheiben, alle ist aber eine wirkliche Trommel, das sind nicht einzelne Scheiben. Auf der Trommel, auf der 80 A's, 80 B's, 80 C's am Umfang drauf sind. Man beschleunigt das Ding, dass es einfach dreht, man tut es nicht stoppen und starten, weil es ist schwer. Papier ist dahinter, und dahinter dem Papier sitzen 80 Stück Hämmer. Und jetzt sagt man einfach, ich will VCFE da gedruckt haben. Das heißt, dann, wenn in der ersten Spalte das V durchkommt, Peng machen. Der zweite, dann, wenn das C vorbeikommt, Peng. Im dritten, wenn das F vorbeikommt, Peng. Im vierten, wenn das E vorbeikommt, Peng. Und bei allen anderen gar nicht. Das ist echt die ganze Mechanik. Das Aufwendige ist natürlich, die ganzen Daten in den Drucker rein zu befördern und nachher für alle 80 Positionen zu vergleichen mit momentan ist A, dann B, C, D etc., solange bis der Zeitpunkt kommt. 80 Vergleiche sind in damaliger Elektronik ziemlich aufwendig.
Wie ist denn das? Der hat immer aber trotzdem zuerst das erste Zeichen gedruckt, oder?
Nein.
Oder auch wenn jetzt das erste Zeichen.
Ich will VCFE drucken und aus irgendeinem Grund bin ich jetzt gerade VCFE. Zeile drucken, sind in den Druck angekommen, ja, jetzt sind wir gerade bei M. Jetzt läuft es weiter und irgendwann kommt V, Peng. Dann kommt es weiter, dann kommt C, Peng, dann E, Peng und dann F, Peng. Und dann macht er weiter, dreht. Er schießt wirklich in der Reihenfolge, wie die Dinge vorbeikommen. Und irgendwann weiß er von allen Zeilen, alle erledigt, wir können die nächste Zeile holen. Wie gesagt, die Kontrollelektronik dafür ist aufwendig. Also im Cray Cyber Museum, da hat man so am alten Ort waren, habe ich es gesehen, die hatten so einen Drucker dort. Der Drucker selber ist so 2x1,5 Meter groß. Und unten ist nachher ein riesiger Elektronikkasten, der wirklich einen halben Kubikmeter Elektronik ist. Nur einfach um die ganze Steuerung von dem Ding zu machen.
Wie viele Typenräder hat der Drucker dran?
Gar keine. Eben, er hat quasi eine einzige Trommel. Und die Trommel quasi, die ist quasi gekriegt mit 80 einzelnen Sätzen und Zahlen drauf.
Also typisch, ja. Typisch 120 bis 160 bei IBM.
Ja gut, aber beim Breitformatting, logisch, ja.
Also ab 120
etwa. Ja, logisch, Breitformatting sind 132er Standard und dann ist noch. Bei grundsätzlich jede einzelne Zeitzifferposition hat ihren eigenen Buchstaben. Ja, das ist nämlich aufwendig, aber dafür ist es schnell.
Problem gab es mit der Mechanik auch noch, die Hämmer. Dass sie die Federn häufig gebrochen.
Ja, das kann man vorstellen, ja. Das sind ziemlich aufwendige Dinger.
Schnell
waren die Dinger, also die schaffen es eben alle paar Sekunden eine ganze Zeile rauszuwerfen. Und dementsprechend waren sie halt gute Faktor 10 oder noch schneller gegen den normalen Drucker. Ich habe so eine Zahl von 300 Zeichen pro Sekunde gelesen für die Dinger und das ist ziemlich gehabt.
Ich habe es bei Cray Cyber damals vor Jahren gesehen und da flog echt das Papier nur raus.
Ja. Also sieht man so aus dem Höllenkrach. Also.
Das Ding bei Cray Cyber ist aber kein Trommeldrucker, sondern ein Kettendrucker.
Ah, die haben einen Kettendrucker. Okay, gut. Komme ich zu was nicht? Okay, gut. Aber ich nehme mal den Trommeldrucker, mache einen ähnlichen Krach, nehme ich an.
Ich denke auch, hier habe ich aber nie einen funktionierenden gesehen, den kenne ich nur abgeschaltet.
Okay. Ja, aber gut, das ist mal das Problem mit Trommeln. Es gibt ein einziges Problem, die Trommel läuft dauernd. Weil das sind anhaltend Zeichen weiter beschleunigen, dass wir nicht viel zu lang gehen. Das Problem heißt, wenn das Ding vorbeikommt und dann kommt der Hammer und dann macht es einen Rutsch und dann ist der Hammer wieder weg, dann hat die ganze Zeichen leicht verschmiert. Und wenn man den Hammer ganz leicht zu früh oder leicht zu spät schickt, was technisch passiert, weil der alte Magnet ist nicht stärker als der andere und so weiter, sind die ganzen Zeichen immer ein bisschen. Was ein großes Problem ist, dass das Lesen sehr schlecht ist. Weil das Auge geht eigentlich die ganzen Zeichen entlang und wenn es da so machen muss, lest man langsamer. Alternative eben, Kettendrucker, den er erwähnt hat, Cyberpunk so einen. Auf dem kommt man auf die Idee, anstelle, dass die Zeichen so gehen, geht es so durch. Logischerweise kann man das nicht mit einer Trommel machen, weil zum Schluss ist halt eine Kette. Das einzelne kleine Kettenglieder, auf dem jeweils ein Zeichen drauf ist, um ein Rad zurück, um ein Rad zurück. Und die Kette läuft einfach dauernd durch. Wenn ich jetzt VCV drücken will, dann heißt es ganz einfach, dann wenn ein V an der ersten Position durchkommt, hämmern, dann wenn ein C an der zweiten Position durchkommt, durchhämmern und so weiter. Also für jede Position muss ich jetzt auch berücksichtigen, dass jetzt nicht dasselbe Zeichen dort ist. Also ich kann nicht einfach sagen, alle A's, alle B's, alle C's, sondern ich muss noch mehr Elektronikaufwand. Dafür haben wir einen Vorteil, dass deutlich weniger Metallik unterwegs ist. Ich brauche genauso viel Zeichen, wie halt die Bandlänge da ausmacht. Sprich, beim normalen Ausgefahren kommen wir mit etwa dreifacher Wiederholung durch. 80-fach oder 130 und so weiter. Und grundsätzlich hat der Vorteil, wenn sie vorbeikommen, sie verschmieren das Holz und da. Was erheblich lesbarer ist. Weil alte Computerausdrücke aus den 70er Jahren kennt, die sind immer so leicht verschmiert. Das liegt genau daran. Das Ding auch beim Durchziehen schnell draufgehauen werden. Okay, ein zweiter Vorteil, den man hat, wenn irgendein netter User auf die Idee kommt, ich will da meinen Text trennen mit vielen, vielen, vielen Minus, was passiert im Tonnendrucker? Wir warten alles, bis Minus kommt. Radabum! 80 Hämmer gleichzeitig. Natürlich überlegt das Netzteil nicht. Und weshalb man dann logischerweise halt die Trommel aufteilt auf 10 Zeichen so, 10 versetzt, 10 versetzt, 10 versetzt, etc. damit man wenigstens so arbeitet. Beim Kettendrucker sage ich nicht, klar, wenn die Minus kommt, was radaradarada durch, bitte bei einem Minus. Zweiter Vorteil, was man ziemlich schnell gemerkt hat, gerade wenn man seinen nur Zahlencode ausdruckt, gewisse Zeichen werden stark abgenützt. Wir müssen ohnehin etwa dreimal so viele Zeichen haben. Fund. Also tut man einfach der Häufigkeit nach die Zeichen rein, wie sie benutzt werden. Das heißt, seltene Zeichen gibt es nur einmal, aber in E gibt es vielleicht 5 oder 6 drin. Solange der Rechner weiß, wo gerade alle E's sind und einfach weiß, an der Position, wenn ein E vorbeikommt, peng, das vierte Zeichen von VTW stimmt jetzt, geht das. Also man kann die Abnutzung schön aufteilen. Was auch ein Vorteil ist, was das Schriftbild besser macht nach einer Weile. Grundsätzlich ist das halt der Kettendrucker und eben, wie gesagt, schnell und lärmig.
Ist nicht die Ansteuerungselektronik nochmal deutlich komplizierter?
Logisch, weil man jetzt natürlich von jeder einzelnen 80 Punkte Positionen andere Zeichen annehmen muss und wenn die Zeichen selber nicht auch nur plus 1, plus 1, plus 1 sind und eine beliebige Reihenfolge sagen, die Elektronik muss das alles auch noch wissen. Das Elektronik ist ziemlich happig. Eben wie gesagt, da unten drin ist dann eine Schicht Elektronik. Die ist wirklich also groß. Aber eben, das war die schnellste Methode zu drucken damals. Bis eben auf die Idee gekommen ist, warum können wir es nicht einfacher machen? Und dann kommt der Nadeldrucker, den wir, die meisten Leute noch selber kennen. Wie funktioniert das Ding? Ja, erstmal, ja, die Kreissäge, ach bekannt. Wie funktioniert das Ding eigentlich, wenn man so einen Kopf zerlegt? Das hat ein Plättchen, das hat einen Stapel von Plättchen, die alle einen Finger haben, der vorne rausgeht. Und das, was wir vorher sind, das sind eigentlich die Finger von den Plättchen. Die sind so gestapelt, damit die nicht kippen. Und hinten bei denen kommen immer so kleine Bündel, also so Blobs, so abwechslungsweise. Und an denen setzen einfach Elektromagnete an. Und diese Magnete, die sind einfach so da, der auf den obersten, der in 2, 3, 4, 5, ratsch, eine Spalte nach vorne. Gibt eine vollen Punkte, halt um einen Punkt vor, ratsch und so weiter, kann man einfach die ganze Zeit machen. Man druckt eigentlich viel häufiger, weil man muss fünfmal hämmern pro Zeichen, im Gegensatz zu einer normalen Schreibmaschine. Aber weil das Zeug, das sich da bewegt, so leicht ist, ist trotzdem schneller. Man kommt etwa 80 bis 120, zum Teil 160 Zeichen pro Sekunde raus. Also man ist doch irgendwie bei einem Viertel vom Kettendrucker mit einem Aufwand, der sowieso irgendwo mit dem 30. ist etwa.
Warum brauchte man da zum ersten Mal dann den Zeitensatz praktisch als Kettendrucker in der
Elektronik? Da kommt noch dazu. Weil die Mechanik selber, die weiß von Zeichen nichts mehr. Alle bisherigen Drucker, sei das eine normale Schreibmaschine, sei das ein Typograf, sei das Kugelkopf, sei das Band, alles, die Zeichen sind mechanisch eingeformt. Plötzlich haben wir jetzt nur noch Punkte. Und plötzlich sind die Zeichen Punktemuster. Und die Punktemuster, die müssen natürlich in der Elektronik drinstecken, was aber zum Glück nicht so schwierig ist, weil selbst der gesamte ASCII-Font einen halben Kilobyte Platz hat. Und ROMs sind ohnehin relativ kompakt. Und damit hat man eigentlich den Font erledigt quasi. Ach ja, vielleicht noch die ganzen Maße, woher die eigentlich kommen. Wir wissen vom normalen Schriftbild, dass wir eigentlich 6 Teile pro Zoll haben. Und wenn man das haben will und sind das für kein Sechstel Zoll, dann weiß man, die Halbzeichen sind genau halb so breit wie hoch. Und wenn man 12 Zoll hat, und das müssen wir eigentlich auch in unsere Punkte hinheimern. Wir haben Zeichen mit Strich vorne oder hinten, zum Teil auch mit Strich in der Mitte, und eigentlich sollten die Striche nicht gerade in Drittel Zeichen breit sein. Also man hat gesagt, 5 plus noch 1 von Abstand, das gibt 6. Wenn wir jetzt in 12 Zoll oder 6 Zeichen, dann haben wir das berühmte 72 Zoll. Das ist eigentlich die Herkunft von dem Maß, das wir alle kennen heutzutage. Und dann haben wir gefunden, okay, das Zeichen muss relativ höher sein als breit, also machen wir 7. Na gut, wenn wir 6 breit sind, sowieso 12 für das Ganze, dann haben wir 7 zu 5 Verhältnis, ja, das macht in etwa auch. Und das ist eigentlich die ganze Herkunft von dem ganzen 5x7 Font, den wir heute jeder standardgemäß kennt. So, das ist eigentlich mal das. Nun, wieso nicht schneller? Es gibt tatsächlich nämlich noch schnellere Methode zum Drucken. Das nennt sich der Kammdrucker. Der normale Nadeldrucker hat so seine 7er Stapel. Wir fahren da durch, wieder Zeichen für Zeichen für Zeichen. Halt, das war schon langsam bei der Schreibmaschine. Wir können doch die ganze Breite drucken. Was macht man? Man macht dann 80 Nadeln nebeneinander. Eins für jedes Zeichen. Wir werfen nach alle 80 einmal versetzen, 2, 3, 4, 5 und breit schon um eine Zeile. Nur eine Pixelzeile vorziehen. 5 zurück, 5 durch, 5 durch. Und so kann man noch viel schneller drucken. So, den Drucker habe ich erstmals in meiner Lehre gesehen, etwa so 84, 85 in Betrieb. Ich kann sagen, das Ding bei Cray Cyber mag groß, laut und eindeutig sein, aber es ist eine lahme Pumpe im Vergleich dazu. Das Ding stand da, relativ klein, also etwa so breit, so, vielleicht etwa so hoch, auf zwei Stelzen. Und dann kam auch Text rein. Das Papier kam so raus mit der Geschwindigkeit. Und der ganze Mechanismus mit den 80 Nadeln hat mit so die ganze Zeit hin und her, sonst gar nichts. Sehr schnell. Etwa 800 Zeichen pro Sekunde lang drin. Das ist die eine Seite vom Drucken und die andere Seite ist billig. Ich weiß nicht, wer kennt so aus den frühen 80er Jahren die alten Saikosha-Drucker? Das Druckverfahren von dem Ding ist, wie kriegen wir das billigst hin? Wie man weiß, 35 Zeichen pro Sekunde, das war die offizielle Zahl, die da immer rausgab. Der Mechanismus von dem Ding ist völlig primitiv. Es hat genau einen einzigen Elektromagneten drin. Mit einem Hammer, der alle 7 Punkte machen muss. Wie macht das? Das Ding ist wie ein Backslash leicht gekippt. Dahinter, die Walze, die ist keine durchgehende Walze, sondern so, ja, quasi ein Zahnrad, das sehr breit geworden ist. Es hat quasi Bleche, die so durchlaufen. Und das Ding läuft einfach so, steht da, bang, Blech um einen Punkt drauf und gleitet da leicht rüber, bang, 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 siebenmal. Beim nächsten Schritt verschwindet der oben raus und das nächste Blech kommt rein. Weil wir da inzwischen 7-mal vorgeschoben sind, sind wir unten um einen Pixel weiter. Und man sagt, wutsch, 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 wutsch und geht so noch das ganze Ding durch. Aber schon, das sind 35 Zeichen. Daher hat das Ding umso mehr wie Kreissäge getönt. So, das sind mal die ganzen Nadeldrucker. Was können wir als nächstes nehmen? Naja. Wunderbar.
Wie macht man das mit der Farbe?
Farbbahn. Also bei allen Druckern
Farbbahn. Sehr ständig hin und her.
Ja. Also grundsätzlich, die meisten Drucker waren schwarz und weiß. Punkt. Nicht nur Blaustoff, auch schwarz, nicht schwarz. Farbe oder Papier, gut, quasi. Und wenn man mehrere Farben will, dann gab es zwei Varianten. Das eine ist dann wirklich mehrere Farbbänder hatte. Und das zweite war ein Band, das selber mit mehreren Farbschichten drin war. Und die einzige Methode war, Schichten einfach, dass man das Band mechanisch anhob oder runterschob. Wenn man vier Farben, also Vollfarbendrucker will, dann einfach so ein Band draufziehen, gelb, durch eine Zeile durch, runternehmen auf Cyan als zweites. Zweimal durch, runter auf Magenta, rutscht durch, runter auf Schwarz, rutscht durch, dann die nächste Zeile. Macht das in gnadenlos langsam. Und auch ja, wenn man hin und her fährt, da gibt es so eine Sache mit Mechanik, wo ich hier durch, wenn die Mechanik mich wenden will, dann macht es kurz klack. Das heißt, meine Zeichen sind immer leicht versetzt, meine Zeilen. Merkt man nicht beim Einmaldrucken. Wenn man Farben übereinander drucken will, war einfach. heißt, ich muss rüber, zurück, rüber, zurück, dass ich muss 7 Mal am Schiff einmal bewegen. Das heißt, Fahrtdruck war scheiß langsam.
Das ist sehr öffentlich.
Ja. Und daher haben eigentlich Farben selten gelobt. Also, das war so, das ist ausgefallen, wirklich. So, und dann komme ich zum nächsten, zum Stiftplotter, weil da sind Farben tatsächlich ein Problem. Der Stiftplotter ist die andere Idee. Mit dem normalen Drucker kann ich eigentlich praktisch keine Grafik machen. Wenn man es mal so ASCII-Art ignoriert. Mit dem Matrixdrucker, ja, mit dem Matrixdrucker kann ich noch mit den Pixeln irgendwas machen, aber ja, es geht wenigstens mit Pixeln. Die andere Alternative, schon sehr viel älter als Matrixdrucker, ist Stiftplotter. Das ist ganz brutal, wenn ich das Bild eigentlich von Hand. Ich nehme einen Stift, ein Stück Papier und ich mache so. Und da bilden wir jetzt mechanisch nach. Wir nehmen einen Stift mit dem Elektromagnet, der ihn runterdrücken kann, der ihn auf der Schiene, wo wir mit dem Motor hin und her fahren können, und dann stellen wir entweder die Schiene so, dass die selber mit dem Motor so verschiebbar ist, oder wir verschieben das Papier auf ein Brett oder das Papier auf der Walze hin und her. Und auf die Art kann man zeichnen. Einfach Papier, Fahrt, Stift runter, fahren, Stift rauf, so. Einfach hin und her so und so wie im Schluss gezeichnet. Ist grafisch weg, macht schön saubere Linien, kann Farben sehr einfach machen, man kann auch den Stift austauschen. Aber ansonsten, ja, schneiden langsam. Jeder, der schon mal einen Plotter zugeschaut hat,
besonders beim Schreiben.
Ja, das muss man beim Schreiben gehen. Die Dinger können sehr langsam sein. Das fängt ja schon vor der Schrift. Linien gehen ja noch schnell, halbwegs. Aber ist nicht mehr ausgefüllte Fläche. Hallo, also, jetzt gehen wir schraffieren, schraffieren, Linie, 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 so lange bis die Fläche zugedeckt ist. Kann ewig lang dauern. Schrift wird noch viel schwieriger, weil da muss ich wirklich hinfahren, das ganze Zeichen einzeln abfahren, dann das nächste Zeichen, dann das nächste, dann das nächste und das nächste. Und jedes Zeichen kann ohne Wert, dass es 10, 15 Linienstückchen bestehen und ja. Stichwort waren langsam, aber ansonsten, ja, es gab schöne Grafik wenigstens. Eben Matrix sogar mit dem Vorteil, man kann das Spielchen deutlich abmachen. Man sagt einfach, das Ding ist ein Bitmap. Ich habe so viele Punktepositionen, die ich punkten oder nicht punkten kann. Und grundsätzlich kann ich einfach einen Punktehaufen machen und den Ding an den Kopf werfen. Es gibt ein kleines Problem, die meisten Schriften haben Buchstabenlöcher und Zeilenabstand. Und ich habe meine 7 Nadeln und ich habe da auch 5 Nadeln Platz. Also wenn ich eine Grafik ausdrucken will, was ist der Trick? Ich benutze noch 6 der 7 Nadeln, drucke durch, halber Zeilenvorschub, nochmals 6 halber Zeilenvorschub. Das ist gemeint, das heißt, es wird wieder langsam, das ist der Grund, wo man nur Grafik auf die Art ausgibt. Und wenn ich Text in der Grafik habe, wird es noch lustiger, weil dann muss ich quasi meinen Text selber in Bits rendern und zur Hälfte ausgeben. Naja, aber es geht wenigstens. Ansonsten, wenn man gerade mit Grafik umspielt, die nächsten Text sind, die bösen Punkte überdecken sich ja nicht, weil es sind ja Bleche übereinander. Man kann ein Blech nicht noch in ein Blech hineinversetzen. Folglich sind meine Punkte prinzipiell separate Punkte mit Abstand. Man kann das Schiff besser machen, indem man Punkte überdecken drucken will. In die Richtung kein Problem. Ich haue welche rein, verschiebe nur einen halben Pixel, haue nochmal rein und so weiter, dann kann ich anstelle von 72 und 144 Doppelinch machen. So billig, dass ich gesehen habe, ist in letzter Zeit sogar Verpackungsaufdrucke, das sogar machen. Die typischen Kassenzettel-Drucker schaffen es auch heute. Also das Problem ist überdeckend. Nach das gibt es die Variante, ich mache eine Zeile mit nur jedem zweiten Punkt meines Fonts, halber Pixel vorschieben, nochmals rüber und dann und so weiter. Ja, auf die Art kommt man klar, vertikal 144 über. Und ja, der teure Weg ist natürlich 24 Nadeln. Ein vorderer 12er Satz, ein zweiter 12er Satz, der genau im halben Pixel versetzt ist und beide zueinander genau ein Zeichen versetzt, typischerweise. Also ich fange mit dem ersten Zeichen an, rutsch, und jetzt fange ich mit dem zweiten Zeichen an, wenn ich mit dem zweiten, das erste Zeichen, die zweite Hälfte davon zeichne und nach dem Zoo durch quasi. Das ist 24 Nadeldrucker. Ein Durchgang und ich habe trotzdem die Stunden vor. So, das wären so etwa die Druckersachen. Ja, wie geht's weiter? Alle die Dinge machen Lärm, auch Nadeldrucker machen Lärm und ja, und teuer sind sie so, also Mechanik. Das nächste ist also der Thermodrucker. Was macht das denn eigentlich? Das ist der typische Kassenzettel, den man heute noch bestens kennt. Das komische, so etwas rutschig, glasige Papier. Was ist eigentlich das Ding? Das ist Papier, das beschichtet ist mit einer durchsichtigen Chemikalie. die hat die nette Eigenschaft, dass wenn sie warm wird, kann man just einfach mit schnell mal Papier, Kassenzettel über eine Kerze halten. So, in 10 cm Abstand reicht. Sehen? Die Chemikalie zerfällt.
Zaubertinte im Prinzip.
Ja. Ja, das ist quasi Zaubertinte in Reverse in gewissen Maßen.
Nein, wenn man die warm macht, wird sie ja auch sichtbar.
Ja. Und zwar ist es so, dass das Ding eigentlich beim Zerfallen Kohlenstoff freisetzt. Da Kohlenstoffatome ja bekanntlicherweise Lichtschlucker sind und Kohle schwarz ist, wird quasi das Ding eigentlich schwarz durch Zerlegung.
Nur mal eine Frage zwischendurch, ja. Weiß jemand, ob sich das umkehren lässt?
Nein, die Chemikalie ist danach zerstört. Also der gesamte Vorgang, x-mal an Kerzen ausprobiert, ist, sieht blank aus, aufheizen, es wird schwarz. Nochmals aufheizen, es wird wieder hell, weil es nachher verdunstet ist. Und noch länger halten, dann ist Lochpapier ausgedrückt. Es ist kurzzeitig schwarz, bevor es nachher als Asche weggeht. Also die Chemikalie ist nicht mehr wieder zusammensetzbar, das ist so.
Ja, aber wodurch gleicht das dann wieder aus? Das ist ja bekanntlich.
Ja, das ist das Problem, weil, bevor es ausbleicht, beginnt es zuerst noch. Weil auch an die Sonne legen, nach und nach zerlegt sich das Zeug. Problem ist, je länger es bleibt und so länger absurd erscheint, umso mehr tut sich auch wieder das Zeug nachher verdunsten wieder. Das liegt auch an der Chemikalie, die verdunsten nach einer Weile und dann wird es wieder ausgeweicht nach einer Weile. Das geht auch grundsätzlich von weiß zu schwarz zu weiß, das geht dazu. Und dann ist quasi der Mechanismus, um das Ding zu drücken. Es ist erstaunlich wenig. Es sind noch ein paar kleine Heizspiralen. Also man hat einfach eine Serie Heizspiralen, man fährt einfach über das Papier und heizt die Dinge kurz auf, die einen, wo man schwarz haben will, lässt sie abkühlen, durch, aufheizen, abkühlen, durch, aufheizen, abkühlen, durch und so weiter. Abkühlen geht nämlich schnell, weil das Papier die Wärme wegzieht. Und auf die Art heizt man auch die Punkte ein. Ich lasse so Schweinereien wie den Sinclair ihren Metalldrucker jetzt weg, aber ja. Aber grundsätzlich, das normale Verfahren, das man heute kennt, ist Chemikalie durch Wärme und schwarzen Mann. Interessanterweise auch da gibt es die parallele Schnellversion.
Schwarzgerot.
Die haben es auch da drin. Das ist, dass man einfach eine Reihe Heizelemente über die ganze Breite macht. In der Tat, man spart sich sogar die Kopfbewegungsmechanik. Man tut einfach alle Pixel, die man haben will, aufheizen. Das einzige Problem ist, dass man so viele Drähte vom Rechner braucht, dass man meistens ganz aus einer Matrix macht. Also man heizt halt den ersten Satz auf, dann den zweiten Satz, dann den dritten, vierten, fünften, etc. Satz und tut dann einmal vorschuben. Vorschieben und ja, das ist einfach dann die Schnellversion davon.
Wie viele Zeichen schafft man da so pro Sekunde?
Da habe ich nie ausgemessen und auch nie irgendwie herzustellen sind. Aber grundsätzlich normaler Drucker, weißt du, etwa mit so die Geschwindigkeit durch. Und den sollte man eigentlich weiterkommen, mit der ähnlichen Geschwindigkeit fehlt. Wegen Mehrverheizer vielleicht zwei, dreimal langsamer. Wobei eben schon mal die Breiten sind ja meistens nicht standardisiert. Thermodrucker sind ja zum Teil 20, zum Teil 25, zum Teil 24, zum Teil 16, zum Teil 32. Ja. Wobei eben, das Zweck mit Thermodrucker ist ja die Geschwindigkeit. Das Ding soll billig sein. Und robust und ja. So, die andere Variante Laserdrucker. Ich weiß nicht, wer von euch hat jemanden Laserdrucker auseinandergenommen? Okay. Technisch ist das Ding eigentlich ein Fotokopier.
Der Fotokopierer
ist nicht an vom Chassis vom Papier weg hier. Ja. Der ganze Fotokopierer, was ich dachte, grandiose Idee, ich nehme eine schlagförmige Lampe. Ich leuchte Papier an, Licht wird reflektiert und dann habe ich eine Walze, die ist mit Selen beschichtet. Ein nettes Material, das man elektrostatisch aufladen kann. Und überall dort, wo Licht draufkommt, sprich mein Papier weiß war, werden die Elektronen, die aufgeladen sind, von den Photonen rausgeworfen. Dort, wo schwarz war und kein Licht ankommt, bleibt die elektrostatische Ladung dort. Danach rollt man das Papier ab. Das Papier hat diese elektrostatische Ladungen. Dann geht man am Toner vorbei. Das Licht ist ein schwarzer Staub, der auch elektrisch geladen ist, mit umgekehrten Richtungen. Womit genau dort, wo die Ladungen geblieben sind, sprich mein Papier schwarz wird, zieht es jetzt einfach an, geht hinten weiter raus. Und das letzte, hinten da ist noch eine Stange, die aufgeheizt ist. Die einfach den Toner, das ist so ein schwarzer Plastik eigentlich, schmilzt und weil das jetzt flüssiger Plastik ist, dringt da eben das Papier ein, weil das ja saugfähig ist und dann kommt das Papier hinten raus. Das ist ja der Grund, warum Papier aus dem Fotokopier immer so warm ist. Das ist der Aufschmelzvorgang zum quasi den Plastik festschmelzen. Der ganze Trick beim Laser ist nun einfach, dass man einfach sagt, wir nehmen die Röhre raus, die Leuchtröhre, wir nehmen das Papierhandling vom Originalpapier weg, machen stattdessen einen Laser hin. Und dieser Laser, der ist einfach entlang gefahren und geblitzt quasi. Dort, wo nichts sein soll, aufblitzen lassen, dort, wo es sein soll, nicht blitzen. Die einzige Komplexität ist, wie macht man mit dem Laserstrahl so? Der Trick ist völlig genial. Man nimmt einfach einen Laser, der feststeht, zieht einen Spiegel und zieht dann einfach so ein Achteck, das vom Motor gedreht wird. Und diese Achteck ist eine Fläche, wenn er so steht, geht der Strahl so weg. Wenn er so macht, macht der Strahl einfach so durch. Genau wenn der Strahl da drüben kommt, ist eine Kante, wo die nächste Achteckflanke kommt. So macht der Strahl durch und man muss noch im richtigen Zeitpunkt blitzen quasi. Das ist halt die ganze Funktionsweise vom Laserdrucker. Es gibt noch zwei, drei historische Varianten, LED- und LCD-Drucker. Die sind im Text, die lasse ich raus, ja. Um etwas Zeit zu sparen. Ansonsten...
Speicherung vom Thermo noch der Thermotransfer?
Nein, bei Thermotransfer hast du ein Donormaterial, das aufgeheizt wird, dass es flüssig wird und drüber geht. Das Ding ist halbwegs mit dem Tintenstrahldrucker noch verwandt, aber genau den Mechanismus von diesem Ding habe ich nie auseinandergenommen.
Ja, vom Druckkopfaufbau ist es wie der Thermodrucker. Ja. Nur dass halt eben nicht das Papier geschwärzt wird, sondern der schwarze Farbstoff von der Folie aus Papier übertragen wird.
Stimmt, die haben hier so komische Farbfolien, Stimmt. Das der wird auch nicht abgeschwärzt.
Gab es dann auch sogar in mehrfarbig?
Ja, gab es ja. Hey, weißt du, die ganzen Tektronik-Dinger, die großen, ja.
Irre teuer in der Anschaffung und in den Betriebskosten. Relativ
gnadenlos teuer.
Sagenhaft gutes Wortbild.
Ich hatte den ganzen, bei meinem Arbeitgeber so früher 90er Jahre hatten wir so ein Ding, also ein bisschen Nachbau gemacht. Wir haben immer die Bilder angeschaut und gesagt, okay, wie drucken die Dinger das? So, dann gehe ich mal da weiter. So, damit sind wir etwa mit Druckern durch. Man kann mit Druckern sehr viel machen. Man kann Text, Striche, Punkte, Farben. Am Schluss ist es alles auf Papier. Egal was für ein Drucker man nimmt, ist grundsätzlich mal steinlangsam. Egal wie schnell der Drucker ist, er ist trotzdem steinlangsam. Und ja, jetzt steht das da und jetzt hätte ich gerne, dass es sich bewegt. Oh, ein weiteres Blatt. Noch mal bewegt, noch ein Blatt und zusammen noch ein weiteres Stapel. Und es ist scheiß langsam. Und ich frage meinen Computer, wie kann ich meine Computerdaten schneller rausbekommen? Die absolut natürliche Lösung ist Lämpchen. Die sind elektrisch, der Computer hat Strom drin, wir müssen nur Lämpchen anhängen und die Dinge leuchten auf und ich gehe nach Bits. Eins leuchtet, nur nicht. Das einzige Problem mit Lämpchen ist, die Dinger sind relativ groß, sprich die Auflösung ist scheiße und wenn ich viele Lämpchen haben will, wird es A riesig und B sauteuer. Aber trotzdem, Lämpchen waren für eine Weile die einzige Methode, etwas zu machen, das sich bewegen kann, sprich nicht aus Papier rauskommt. Die älteste Methode ist natürlich einfach. Ich habe einen 32-Bit-Rechner, ich mache 32 Lämpchen in. Was für eine Zahl ist das schon wieder? Kann einer schon schnell ausrechnen, wenn ich irgendwelche Konventionen von 42 Nullen und 1 ausrechnen? Nein.
Die Operatoren damals konnten das wahrscheinlich schon ziemlich schnell.
Was ich weiß, man kann etwa bis etwa 5 Bit auswendig lernen. Darüber wird es nicht wirklich.
Und das Ganze noch in Oktaven.
Man kann es natürlich als Einzelbits haben, man kann es leicht verbessern, wenn man die nach 3 Röpfchen macht, weil, oder aus 4 Röpfchen, falls man sie über Hexadezimal hat, wobei traditionell waren 3 eigentlich schon eher üblich.
Ich bewundere die Oktanen. Ja.
Jetzt habe ich zwar meine 3 oder 4 Röpfchen, aber es sind trotzdem Binärzahlen. Der nächste geile Trick, man könnte doch eigentlich mit dem Computer Dezimalzahlen darstellen. Weil eigentlich könnte ich doch einfach ein 4 Röpfchen nehmen, die reichen ja von 0 bis 15 und einfach von 0 bis 9 benutzen. Und wenn es 10 wird, mache ich da hinten wieder 0 rein und den nächsten halt ein 1 rein. Ich muss zwar Zahlen offensichtlich umkodieren von der alten Bitmenge zu der neuen Bitmenge, aber kann Dezimalzahlen darstellen. Der Algorithmus natürlich ist verdammt einfach. Man nehme die Bitzahl, wenn sie 0 ist, wirft man einfach 0 hinten aus, fertig. Wenn sie kleiner ist als 10, dann kann man einfach die hinten Bits nehmen, rauswerfen, kein Problem. Wenn es über 9 ist, dann macht man einfach eine Modulo-Division durch 10. Das gibt bekanntlich diese zwei Zahlen, die Division durch 10 und den Rest. Die Rest ist genau die Zahl, die man hinter der Stelle rauswirft. Und die ganze durch 10 dividierte Zahl, da sind alle anderen Stellen eben noch binär kodiert. Wenn es 0 ist, ah, wir sind schon fertig. Wenn es nicht 0 ist, wieder 0 bis 9 einfach anzeigen. Wenn es über 9 ist, wieder Modulo-Division anzeigen. Und so kann man einfach schnipp, mit einer ganz gewöhnlichen Schleife so lang, bis nur noch 0 übrig bleibt, Ziffer darstellen. Das ist einfach die einfache Zerlegung von binär in Dezimal. Hat interessant ist die Eigenschaft, dass man von hinten herkommt. Bei Lämpchen kein Problem. Ich sage, wenn man meine Vierergrüppchen Lämpchen als 0, 1, 2, 3, 4 etc. adressiert werden, wenn ich drucken will, hat da meine Zahl kommt gespiegelt raus. Weil ja, man kann selbst jetzt selbe Routine auch drucken, weil auch dort will man nicht binär drucken. Deshalb muss man dann dort seine Zahl in einen Buffer reinrendern und nachher den Buffer von hinten nach vorne ausdrucken, entspiegelt nicht das halt. Aber grundsätzlich auf die Art kann man jede Binärzahl in eine Dezimalzahl umwandeln und ja. Dezimalzahl kann man selbst, wenn man sie in Binär in 4 Bit hat, die kann man lesen. Das ist wirklich einfach. Vorderstes Bit dort heißt also, wenn es entweder auf 8 oder 9 ist, je nachdem, ob das hintere dort ist. Weil 1.0.0 und 1.0.0.1, die sind sehr auffällig. Wenn es nicht einer von denen ist, dann kann man, je nachdem, ob das zweite Bit dort ist, entweder eine 0-3er Gruppe oder die 4-7er Gruppe, und die restlichen 4 Codes sind, die kann man aus 4 Zahlen auswendig werden. 5 Finger auswendig werden kann man ja auch. Hier kann man die BCD-Zahlen grundsätzlich mal lesen. Die zweite Idee ist aber, halt mal, das könnte der Computer auch für uns machen. Wir haben ja eigentlich Zahlen und da kann man ziemlich viele, sagen wir, ziemlich abenteuerliche Konzeptionen in den 60er, 50er und 60er Jahren. Wie stellen wir 4 Bits dar, elektronisch? Der erste Versuch, extrem historisch, weil er hat ein paar Jahrtausende hinter sich, man nehme den Abacus. Was hat man da? Man hat 9 Stück Scheiben, alle 9 unten sind 0, 1, 2, 3, 4, 5 bis 9 auf. Für jeden Computer, man nimmt auch 9 Lämpchen. Alle aus ist 0, alle 1 sind 9. Kann man machen, die Schaltung um 4 Bits umzurechnen, ist relativ einfach. Man muss einfach je nach, welche Bit-Kombinationen da sind, müssen halt Lämpchen da sein oder nicht. Das ist ein einfaches Not and Or Logik. Das heißt, gut, ein paar, man nehme die Speicherbits, die 0-Variante und inverse Variante davon, und schickt die alle 8 in eine Serie von Dioden, zweite Serie von Dioden hinten, dann 9 Transistoren, Lämpchen und man bekommt seine Zahl fast, ist man seine Dioden richtig herumverratet. Aber das ist Standard-Logik-Schaltungen, also. Das Delta hat man einfach wirklich im Balken bekommt. Noch sehr nett, weil der Balken größer geht bei größeren Ziffern. Sehr unnett, weil das sind 9 Stück. 1, 0 ist kein Problem, ist aus. 1, 2, 3, oder ist das jetzt nur 4 oder 5? Von oben auch kein Problem. 9 ist kein Problem. 8, 7, und immer so größer ist das 4, 5, 6. Ist das jetzt einfach, ich zähle jetzt noch durch. Ich zähle jetzt noch bei der Ziffer durchgezählt, das ist wirklich langsam. Die Abacus-Leute haben den Trick auch schon gemerkt. Die Realität ist, die mittlere von den 9 Holzstückchen war immer eine andere Farbe. Kein Problem, ich mache auch eine andere Farbe Lampe hin. Oder auch wenn ich meine Lämpchen habe, die Glühlämpchen sind, die alle weiß sind, mache ich halt auch einen starken Streifen aufs Blech. Und damit weiß ich, der mit dem Streifen, der ist 5, die so runter sind 4 und 6 und die anderen gleich oben und unten zählen. Mein Muster kennt man hier im Bett auch bis etwa 3, 4 hinauf ordentlich. Einzige Problem ist, die 9 Lämpchen sind ein bisschen groß, da kommen so nette Tricks, man könnte sie Lämpchen zusammenlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann sind wir nur noch 5 hoch. Solche Tricks wurden gemacht. Das ist aber interessant, warum eigentlich so viele Lämpchen einschalten. Man könnte sie einfach machen mit nur einem Lämpchen. Wir machen einfach 0 bis 10, also 10 Lämpchen. Dann läuft 0 auf oder eines an. Dann hat man den Vorteil, dass ausgeschalteter Rechner ist erkennbar, weil die Nullen sind nicht da. Auch das geht wieder in 5x2 Gruppierung etc. Aber ist alles mühsam. Irgendwann sehen wir, auf die ultimative Idee kommt, wir können eine Elektronenröhre machen, die eine Glimmerlampe ist, mit 10 Stück Kreisdach angeordneten Lämpchen drin. Also das Ding sieht quasi auch wie ein Uhrenzifferblatt, da steht nur 12 Fäden, hat unten dann 2 Striche und die anderen 10 sind Lämpchen. Das Ding, da sind sie auch so ein Winkel, auch ähnlich mühsam, wurde alles gebaut, alles verwendet, irgendwann ist er mir auf die grandiose Idee gekommen, warum denn bin ich von 10 Lein Pimper aus 5x2, stelle davor ein Blech mit reingestanzten Ziffern und davor ein Stück Milchglas. Resultat, das Lämpchen, das leuchtet, leuchtet genau durch die entsprechende Ziffer und projiziert das vor. Das heißt, es ist quasi einfach ein klassischer Hintenprojektor-Fernseher quasi, nur einfach klein mit 10 Lein Pimper das Ding anzeigen. Nette kleine Mechanik, schweineteuer.
Zum Beispiel CBC 160.
Hat der denn das Ding gehabt?
Genau.
Okay.
Dann quasi noch zum Überlagern mit verschiedenen Farben, um die einzelnen Register anzuzeigen. Der gleiche.
Okay. Du bist halt. Ich mache mir recht auf die Mechanik, was schweineteuer zum Warten. Der andere Trick, den einer gemacht hat, ist Glimmlampen. Warte mal, die Dinger kann man beliebig formen. Das ist ja eine Röhre, Metallblech und elektrisches Feld dazwischen. Was passiert, wenn wir mehrere zifferförmige Metallbleche da reinmachen? Kein Problem, wir müssen auch dem richtigen davon Strom geben und die Ziffer leuchtet auf. Das ist eben die berühmte Nixie-Röhre. Sieht saugeil aus, richtig so schön rötlich, gleich orange-stichige Farbe. Und wenn die Zahlen starten, macht es so hin und her. Weil die einzige Ganze zu vorne, weil das Ding schön vorne in der Rundung noch Platz hat, die breitesten Ziffern sind in der Mitte und so weiter verteilt. Und je nachdem, welche man einschalten will, hat man halt, weil die Beleuchtung passiert genau dort, wo der Draht ist, wo die Elektronen raus oder reinstürzen, ist, glaube ich, wo das Licht kommt. Das war die Nixie-Röhre. War eigentlich sehr beliebt, gerade so im Messgerätebereich, also so Digital-Voltmeter. In den 60er Jahren waren die Dinge sehr beliebt. Nur eben, ja. Auch aufwendig. Heutzutage wissen wir natürlich, was die Lösung ist für so Sachen, die 7-Segment anzeigen. Großer Vorteil, ich brauche genau nur die Lämpchen. Ich brauche 7 Lämpchen, ich muss die nur nebeneinander anordnen, drehe ich davor mit den Schlitzen drin und sonst gar nichts. Heute ist das Blech ein Kunststoffgehäuse mit Schlitzen drin und hinten dann Leuchtdioden, aber das einzige Problem mit dem ist natürlich, welches Lämpchen leuchte ich jetzt auf, weil ich jetzt ja Muster brauche. Aber das Ergebnis davor ist, dass man ein kleines Musterbomb reinbaut. Das heißt, ich muss meine Viererzahl in 10 zerlegen und nachher mit den 10 wiederum ein 7x10 Bit großes Muster quasi nehmen und auf die Anzeige. Kann man so in Hardware machen. Der nette Gag aber, das ist gar nicht, ich bin den ganzen 8-Bit-Rechner so schön, weil das hier genau 7 Segmente sind, kann ich die auch direkt auch mit dem Rechner verbinden. Das heißt, ich stelle sich eine 4-Bit-Zahl ab, weil ich kann eine 7-Bit-Zahl abspeichern, die direkt ohne ROM verbunden ist. Spart mir das ROM, ich muss aber, glaube ich, in Software halt, naja, ich brauche 10x7-Bit Speicher. Und ich kann erst auf meinen Font, okay, nein, ich glaube, der Font ist Standard. Ich könnte jetzt selbst in Software variieren gehen. Wobei halt, nein, 9er und 6er gibt es ja Version mit und ohne Holzumtagsstich. Also man kann sogar seinen Font in Software machen. Und grundsätzlich ist das so, die ganze Elektronik ist einfach, ich brauche einfach die Muster, ich brauche eine Z-Tabelle von 10x7 Muster, welche nicht rein, welche Zeit raus, quatsch auf die 7 Speicherbits, Muster ist dort. Und natürlich kann ich beliebig andere Muster machen, weil eigentlich ist es 7-7-Bit-Zahlen, die ausgeben, es gibt gleich 127 Muster. Die einen Leute kennen das Beispiel mit Hexadezimalzahlen, man kann wunderbar A, B, C, D, E, F darstellen. Okay, klein b und klein d, aber was soll's? Und man kann sogar halbwegs lesbar das ganze Alphabet darstellen. Es gibt ein paar andere.
Ein paar Sonderzeichen auch noch.
Ein paar Sonderzeichen auch noch, ja. Also plus, minus, gleich, eckige Klammer rauf und zu gehen alle auch noch, ja. Also b.
Die eckigen Klammern müssen das c, muss man ja umgehen.
Kleines c.
Und der Hälfte.
Ja. Ja. C kann man schon groß und klein unterscheiden.
Wenn ich und die Ziffer beides haben will, dann wird es schwierig. Da muss man schon sehr abstrahieren.
Ja. C ist harmlos, kein groß gebeiß, A ist auch harmlos. Problematisch sind so nette Sachen wie zum Beispiel ein K. Und du hast alles, was Schräglinien drin hat. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein T mit der Mittellinie. Wobei ein klein T geht, ja, problemlos wieder. Grundsätzlich kann man mit den Segmenten ziemlich viel machen. Was dann logischerweise zu den netten 16-Segment-Anzeigen geführt hat. Das sind die Dinge, die man sehr oft bei Autoradios heute eben noch sieht. Das heißt, man hat noch eine Mittellinie drin, man hat die Holzunterlinien halbiert und man wirklich 3x2, 3x2 und dann noch die 4 Schräglinien und ja, quasi hochgestellte britische Flagge, sagt man dem so schön. Ja, mit dem kann man wirklich alle Großbuchstaben problemlos und sogar alle Kleinbuchstaben erkennbar sogar. Manche sehen genauso scheiße aus wie Großbuchstaben auf dem 7. Segment, aber es geht. Weil ich mich gerade vorhin erwähnte, HP 41, die dritte Ausgabe, da tatsächlich auch alle Kleinbuchstaben drin. Davor waren nur die großen drin. Ja, das sind so die 7. Segment, 16 zuerst. Und dann hat jemand plötzlich gemerkt, halt mal, wir brauchen gar keine 16. Die obere und untere Linie, die wird tatsächlich so gut wie nie unterbrochen gezeichnet. Und dann haben die 14er gehabt und das ist auch das, was heute Standard ist. Wenn ein Autoradio zuschaut, die oberen beiden Linien und die dritte Linie wirklich durchgezogen. Und nur die beiden mittleren sind heutzutage geteilt. Das ist ein 14-Segment und ja, das funktioniert. Nachteil natürlich, es sind immer noch 7 oder 14 oder 16 Lämpchen. Der andere Versuch, den man auch gemacht hat, ich habe seltene Beispiele gesehen von, man macht eine Matrix-Anzeige. 5 mal 7 Punkte einfach in Leuchtdioden. In das fixfertige Modul mit 4 Stück drauf. Wurde auch alles hergestellt und benutzt. Der HP hat, glaube ich, 2 Rechner mit den Dingen ausgestattet, sogar mal. Für 70er Jahre. Sind auch genauso aufwendig. Ich meine, 35 mal 4, das sind schon 140 Leuchtdioden für 4 Zeichen. Wenn man jetzt noch 16 Zeichen, also wenn noch 4 so Module nebeneinander hat, dann kann man sich ja vorstellen, was die Dinge gekostet haben müssen. Naja. Das ist halt gut, so weit kommt man mit Leuchtdioden oder Lämpchen. Naja, aber jemand hat eben gefunden, ich will mehr sehen. Ich will einerlich mehr Schrift, ich will mehr Zeichen, ich will Grafik und das Ding soll billiger werden. Was ist die andere Anzeige? Nun, man schaut in seinem Rechnerbastellabor einfach mal weiter. Was steht da sonst noch? Das nächste ist wie ein Oszilloskop. Hat natürlich jedes Elektroniklabor. Was ist das Ding eigentlich? Das ist nichts anderes als eine runde Glasfläche. Mit dahinter einem konusförmigen Teil mit einer Elektronenkanone dahinter, Vakuum ausgepumpt, Elektronenstrahl nach vorne, der produziert einen Punkt. Und auf der Seite hat es noch zweimal zwei Bleche so drin unterwegs, die genau den einzigen Zweck haben, den Stahl, der vorbeikommt, elektrostatisch anzuziehen. Was passiert, wenn die Elektronen das als elektrisches Feld abbekommen? Sie knicken ihre Bahn und fliegen nach vorne in irgendeine der Richtungen. Das heißt, man kann mit den beiden Plattenbahnen den Stahl beliebig XY rumschieben. Das ist genau das, was ein Oszilloskop macht. Ich fahre mit dem Stahl durch und ich fahre auf und runter, abhängig von der Spannung, die ich messen will. Das ist die Methode, die ganzen Kurven auf dem Ding zu zeichnen. Natürlich hat ihn eben ziemlich schnell gemerkt, man kann nicht nur mit der Zeit fahren, man kann auch das Gerät so einstellen, dass beide Richtungen als Signale kommen. Es gibt auch einen stehenden Punkt, den man halt herumfahren kann. Sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel von diesem nichtlinearen Widerstand hier wissen will, über Spannungen hinweg, was für eine Stromstärke da durchgeht und damit implizit, was für einen Widerstandswert das Ding hat. Ich mache ein Strommessgerät, ein Spannungsmessgerät und ich brauche eine Kurve. Ich helfe die Spannung rauf und runter und gleichzeitig geht der Strom rauf und runter, ich brauche eine Kurve und die Steilheit ist mein Widerstand und ich kann sagen, also, okay, das Teil nimmt sich so. Also dieser Transistor-Eingangsstrom, Ausgangsstrom, der nimmt sich so. Der verstärkt da, ab der Stromstärke kommt er nicht mehr mit. War eine klassische Messung, macht jedes Elektrolabor.
Kennlinienschreiber.
Gibt es für heute eine Spezialgerät, wo man den Transistor einsteckt und das Ding mit dargestellt. Aber grundsätzlich ist das Messgerät dafür bekannt. Und was hat der eigentlich gefunden? Wieso schließen wir das nicht mit dem Rechner an? Ganz einfach, wir nehmen eine Zahlenausgabe, 8, 10, 12 Bit, vor allem durch. Digital analog wandler und das ist einfach der X-Wert. Zweite Zahl, wieder 8, 10, 12 Bit. Digital analog wandler, das ist der Y-Wert. Eins, was jetzt merken ist, Punkt dorthin, Plot. Punkt dorthin, Plot. Punkt dorthin, Plot. Damit können wir beliebige Punkte draufwerfen. Und da wir 256 mal 256 Positionen haben oder noch viel mehr, können wir eigentlich beliebige Kurven, Graphen etc. alles zeigen. Also das Ding ist quasi wie ein Plotter. Einfach halt elektrisch, nur Pixel darstellend, kein Papierverbrauch und so weiter. Dann danach kommen so die typischen Tricks. Wie beschleunigt man das? Weil Zahl 1, Zahl 2, Point, das sind schon mal drei Operationen. Man hat ebenfalls gemerkt, dass man das mit Point sich einsparen kann. Man sagt dann, es gibt Zahl X laden und nichts machen oder Zahl X lassen und einmal abschießen. Die Zahl Y laden und Zahl Y mit abschießen. Was ist der Vorteil? Ich muss nur noch zwei Bewegungen machen. Eine horizontale Linie, das ist einfach Y ohne Abschießen auf diese Höhe und nachher Vorschleife X vor so viel bis so viel mit Abschießen. Ich habe einen Strich. Vertikal umgekehrt, nur X ohne Abschießen, Y mit. Ich habe wieder meinen Strich. Auf die Art kann man zeichnen. Ist trotzdem nicht allzu schnell. Und man sollte das ganze Bild auch 30 Mal in Sekunde zeichnen, etwa, weil es sonst anfängt zu flackern. Und naja, es reichte für etwa so, das Gruppendate etwa so 5 Kurven reinzeichnen. Natürlich reicht das für sehr viele Ausgaben gerade schon, weil die Kurve, die Kurve, die Zeichen, die Kurve, oh, ist der Prozess auch zu Ende. Aber das sind die grundsätzlichen Tricks, die man Oszilloskop zeichnen kann. Man sieht immer die ganze Idee kommen, warte mal, halt, das Oszilloskop könnte ja eigentlich viel, viel schneller sein. Mein Rechner punktet mir vielleicht 100 Kilopunkte pro Sekunde rein. Also das Oszilloskop da, das kann ja 30 MHz oder 100 MHz. Das Ding ist 1000-mal schneller. Kann ich nicht meinen Rechner schneller machen? Nee. Aber ich könnte mit Hardware nachhelfen. Da kommen so nette Tricks wie, ich zeichne mir eine Linie in Hardware, wenn ich mein Prozessor einmal sagt, ich hätte gern von dort bis dort eine Linie und meine Elektronik hinten dann immer dachte, viele Punkte raus.
Grafikbeschleuniger.
Das ist der allererste Grafikbeschleuniger der Welt. Nur in dem Fall hat man ein Oszilloskopbeschleuniger. Und den Beschleuniger schaue ich jetzt noch ein bisschen genauer an. Wie rechnet der eigentlich? Weil es ist eigentlich derselbe Ergebnis, den man in Software schon machen musste, nur mit einem noch langsam. Nehmen wir an, zum Beispiel, ich will ein ganz billiges Pythagoras-Dreieck rechnen. 300 drüber, 400 drauf, 500 runter. Ich gehe jetzt mal von der Anzeige aus, die 1024 Punkte hat. Sonst müsste ich skalieren, aber ich will die runden Zahlen. Die 100 drüber, die 400 drüber ist kein Problem. Die 300 drauf ist kein Problem. Und jetzt habe ich ein Problem, meine Punkte hier, wo liegen die eigentlich? Ja, das ist genau die Idee. Man geht einfach aus, ich muss grundsätzlich in der Richtung weiter als in der Richtung. Wenn ich 300, 400, 500 mache, dann bin ich in der Richtung mehr weiter. Und sage ich, ich habe eine Hauptrichtung, in der ich mich immer bewege, und eine Nebenrichtung, in der ich mich manchmal bewege. In dem Fall auf sich 3/4 der Bahn der Zeit. Der Trick ist, wenn ich einfach sage, ich tue für die Hauptrichtung meine Vorschleife machen, so wie durch. Und mit anderen Richtungen sage ich, bewege ich mich entweder 0 oder 1. Die Hauptrichtung, die mache ich mit Schießen. Wenn ich mich so durchwähle, weiß ich, ich werde mit X subtrahierend immer schießen. Für die Richtung Y setze ich immer an, Y dorthin. Und möglicherweise muss ich halt Y um 1 verringern, aber ohne zu schießen steht, weil X wird ja den Schuss auslösen. Der einzige Fall ist nur eine Entscheidung, mache ich jetzt Y minus 1 oder nicht. Und den Trick, den kann man sehr einfach machen mit der Zeigesamenfunktion. Wenn ich einfach sage, mein Verhältnis ist 4 zu 3. Ich nehme einfach die Hilfsvariable, die ist 0. Und man hört plus 3. Ist das größer gleich 4? Nein. So durch. Nochmals plus 3 gibt 6. Ist das größer gleich 4? Ja. Runter und minus 4 rechnen gibt 2. Wieder plus 3 gibt 5. Größer gleich 4. Runter. Und so weiter. Dann habe ich nur noch einmal und wieder minus 4 abzählen. Sag ich 1. 1 plus 3 ist größer gleich 4. Nochmals runter. 0. Plus 3, nein, ist nicht, rüber. Ich habe mir rüber, runter, 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 rüber, runter, 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 rüber, runter, runter, das gibt mir gerade meine 3/4. Und das kann ich mit jedem beliebigen Verhältnis. Wenn ich 5/8 fahren will, dann muss ich aber immer plus 8, plus 5, plus 5, plus 5, und immer weniger ist gleich 8, minus 8. Und dieser Zeigezahl kann ich mit jedem beliebigen Teilerverhältnis machen, und das alles komplett mit Integerzahlen, keine Flusskommentare nötig. Wenn ich das natürlich mit meinem Hauptprozessor alles durchrechnen muss, dann bin ich irgendwo bei so 10, 15 Befehle pro Punkt. Und wenn ich einen Rechner habe, der so mit etwa 300 kHz Speicherzugriff und 2 Speicherzugriffe pro Befehl arbeitet, dann bin ich so bei etwa 10 Kilopixel. Und wenn ich jetzt tatsächlich eine 30. Sekunde für mein ganzes Bild habe, dann bin ich bei etwa 300 Pixel und das reicht eben für die paar wenigen Körbchen. Antwort, meine Hardware, richtig genau war das Zeug in Hardware. Ich setze einfach eine Richtung, ob X oder Y meine Hauptrichtung ist. Für die Richtung, die nicht die Haupt ist, ob sie plus minus ist. Für die andere, ob sie plus oder minus sein wird, je nachdem, ob ich in einer 8/8 vom Winkel haben will. Gehst du weiß von Major, Nicht-Major, welcher immer läuft, welcher entweder nur 1 braucht. Ich lösche noch meine Variable. Ich setze meine beiden Zahlen für den Zeigezahn. Und dann drücke ich auf den Knopf intern. Und die ganze Elektronik, aber die gesamte Rechnerei, die plus 5, die plus 3, Test mit 4, Subtrahieren 4, Entscheidungen, all das, das wird einfach pro Taktzyklus einmal durchgefahren. Und wenn ich die Elektronik, weil die hier keinen Speicher zurückmachen muss, der so langsam ist, die ganze Elektronik wieder mit 3 MHz läuft, dann schieße ich plötzlich meine Pixel mit etwa 3 Megapixel, also von 10 Kilopixel pro Sekunde. Ich habe soeben den Faktor 300 Videobeschleuniger erfunden. Das ist eigentlich der ganze Trick, wie man einen Vektorgenerator macht, weil das ist der offizielle Name von dem gewesen damals. Ja, das ist mal etwas, jetzt habe ich plötzlich viele geworfen. Und jetzt soll ich das Ding anschreiben. Und jetzt will ich wieder Text schreiben. Und wir wissen ja vom Plotter her schon, wie wunderbar langsam das ist. Und zwei Sprechzeichen. Oh, warte mal, ist mit meinen Buchstaben bestehen da so viele, viele kleine Stichen, als wieder zeichnen. In Software. Das geht nochmals langsamer. Ja, ich habe jetzt gerade meine wunderbaren Kurven gezeichnet und jetzt noch meine Schrift. Am Schluss bringt mein Rechner mit 90% Zeit mit den paar wenigen Schriftzeichen und 10% Zeit mit Linienzeichen. Das heißt, jetzt kommt die Idee, ich brauche einen Textbeschleuniger. Der Trick, der dafür verwendet wurde, sind tatsächlich zwei Tricks. Es gibt zwei Varianten davon. Ein Trick käme von der DEC-PDP-1. Die hat einen sehr einfachen, lustigen Mechanismus, das ist eigentlich ein 18-Bit-Rechner. Da hat jemand gemerkt, ein 5x7 Zeichen, das sind 35. 2x18 sind genau 36. Was macht man? Man nimmt einfach die 35 Pixel, addiert noch ein 36. 0 Pixel, macht aus 2 18er Grüppchen. Wenn ich ein Schriftzeichen will, sage ich einfach X und Y ohne zu schießen. Jetzt weiß ich, wo mein Zeichen stehen wird. Und jetzt nehme ich die ersten 18 Bit und schiebe hier ein Spezialregister rein. Und auch die anderen 18 Bit schiebt er ein Spezialregister rein. Was passiert hinten dran? Nach jedem von diesen Reinschiebern, bevor der zweite kommt, macht die Maschine hinten dann 18 Mal Zähler, der auf 18 gesetzt worden ist, runter, 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 zählen bis 0. Die 18 Pixel rüberschieben mit Schieberegister und die 18 einzelnen Pixel anfallen. Gleichzeitig tut er von dem Punkt ausgehend, zusätzlich den beiden Spannungen, die den Punkt definieren, zwei kleine Hilfsspannungen generieren, die aufaddiert werden, womit der Strahl leicht in die Ringung fährt. So, genau 7, 7, 7, 7, 7 und der letzte Punkt, den gibt es einfach nicht. Und dort wird ein kleines Muster von 18 plus 17 Pixel reingeschossen und ich habe ein Schriftzeichen. Mit genau zweimal zuschreiben. Ich muss nur Koordinaten setzen, ein Byte, zwei Byte, also ein Wort, zwei Wort, Koordinate Höhen, Wort, Wort, Koordinate Höhen, Wort, Wort und Textbeschleuniger, die erste Version. Geht logischerweise ein Pixelfont, genauso wie beim Matrixdrucker, weil es ist ja eigentlich ein Matrixdrucker. Die andere Methode, gerade die Leute, die sowieso den wunderbaren Linienbeschleuniger haben, ist dann, warte mal, ein Zeichen könnte ich rein, wie viel ein Plotter, ein einzelnes Strichchen zusammensetzen. Was macht man? Man nimmt Daten, die bestehen aus einem Plus, Minus von maximal etwa 4. Das heißt, so ein Bereich, so sagen wir, plus 3 bis minus 4, sowieso ideal, weil das kann man gerade schön in 3 Bits einsetzen, für x und für y, plus noch ein zusätzliches Bit, das besagt, ob dieses Strichstückchen mit Strahl oder ohne Strahl gezeichnet wird. Dann macht man auch eine Liste von solchen Strichstückchen. Wirft die einfach in die Schaltung rein, und die Schaltung macht nichts anderes, nehme aktuelle Koordinate, addiere, subtrahiere diese beiden Zahlen, addiere, weil das ja vorgezeigt behauptete Zahlen sind, produziere neue Koordinate, macht Bewegung dorthin mit Strahl ein oder aus. Wiederhole für die ganze Liste, bis hinten da das Listenelement durchkommt. Rup, 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 rup. Auch das kann mit der vollen Geschwindigkeit vom Vektorgenerator ablaufen. 3 MHz Schussgeschwindigkeit, maximal etwa 4-5 Pixel pro Mal. Das heißt, man kann die Wörtchen, also die kleinen 7-Bit-Wörtchen mit etwa Megahertz Geschwindigkeit reinziehen und bei etwa 10-15 pro Zeichen mein Zeichen auch schnell da. Das ist so die Geschwindigkeit von Vektorfontzeichner. Der Hans ist jetzt nicht da, weil sonst hätte ich jetzt den Witz auf seiner Kosten ausgelassen. Natürlich nicht da, weil er hatte mich so ein Vektorgerät mal gehabt im Büro. Hat es ihn geliebt vom Font her, weil es wirklich schön stich gezeichnet sind. Und wenn er in den Ferien war, hat man ihm das Ding durch ein besseres Gerät ersetzt. Mit einem Raster Matrix Font. Ja. So, das ist der Vektor anzeigen. Das ist eigentlich die Methode, mit der man 50er, 60er Jahre praktisch alle Computergrafik machen musste. Ach ja, nebenbei, der Film Tron wurde auch aus so einem Ding geschossen. Die ganzen Vektoreffekte dort, den sieht man ja typisch, die blauen Linien, die sind ein bisschen scharfe Linien und neben den Linien so ein Feld hat, immer so eine Breite. Das ist der Effekt davon, dass sie halt nichts anderes gemacht haben, als mit so einem Ding gezeichnet und das Zeug überlagert auf den Film. Das ist ein Vektordisplay gewesen, all die blauen Striche dort drin.
Bis noch vor ganz kurzer Zeit wurde die Luftüberwachung.
Ja, die Radar-GMS.
Bis vor ganz kurzer Zeit. Das ist bestimmt an einigen Stellen noch im Einsatz.
Also, sozusagen, man hat im Labor angefangen mit den kleinen Röhren, damit 8-Bit. Da hat man sich die größten Röhren mit 10-Bit und nehmen. Und so haben wir wirklich die ganzen Radarröhren mit 12-Bit befahren. Und wenn man plötzlich so einen Durchmesser hat und etwa so viel Bildfläche mit 4096 Koordinaten, das gibt sehr präzise Grafik. Und wenn man Vektorgerät dahinter hat, das so 13 Millionen rausschießt, gab es nette Grafik. Eben, wie gesagt, 50er, 60er Jahre. Es wäre niemand auf die Idee gekommen, Kilobyte oder Megabyteweise Videospeicher zu beheizen. Das ist 70er Jahre Erfindung. So, und das bringt uns dann zum nächsten. Videomonitore. Das sollte ich meinen Cursor vielleicht noch. Ja. Also das ist schöne große Technik, wenn man ein Oszilloskop besitzt. Wer von euch hat zu Hause ein Oszilloskop an seinem Rechner? Heutzutage haben wir hier alle Videomonitore und jetzt komme ich
vor die Videomonitore. Das ist das Glück, dass der Bernd Uhlmann nicht da ist.
Ja. Das ist einer in der Statistik. Nee, heute haben wir eigentlich alle Videomonitore und vor ich komme jetzt zu den Dingern. Und die werden den großen Teil vom Vortrag ausmachen, weil sie sind mehr als ein Drittel vom ganzen Stoff, quasi eher die Hälfte vom ganzen Stoff. Weil mit Videomonitoren kann man sehr viel anstellen, wie jeder weiß. Bevor ich jetzt darum, was macht man eigentlich in den Dingern? Fangen wir mal mit dem primitivsten und dümmsten Videomonitor überhaupt an. Ein einfacher simpler Schwarz-Weiß-Bildschirm, ohne Graustufen. Was macht das Ding eigentlich? Fernsehsignal basiert darauf, dass man einen Elektronenstrahl von oben anfängt, durchläuft, bis unten, wieder aufgeht, durchläuft. Das Einzige, was Signal besteht, ist, wenn man durchlaufen ist, 4/5 der Zeit, wird einfach mit Helligkeit aufgeleuchtet oder nicht. Schwarz entspricht 0,3 Volt, weiß entspricht 1 Volt. Also man kann einfach beliebige Graustufen zwischen 0,3 und 1 Volt prozentualer Differenzabstand. Und das wird einfach hell-dunkel-Striche quasi. Und wenn man das wiederholt, gibt das die Fläche im Bild. 4/5 Zeit durch, 1/5 Zeit zurück, weil die Elektronik ist analoge Elektronik dahinter und die muss sich erholen. Sie kann sich nicht in der Stelle bewegen, weil Kondensatoren entladen werden müssen und so weiter. Runter geht es mit dem zweiten Teil, das auch so macht, das hat auch 4/5 Zeit runter, 1/5 Zeit rauf, läuft einfach viel langsamer. Heutzutage hat man beim normalen Fernseher, also früher, heute nicht mehr beim HD, aber früher waren es etwa 15 kHz und vertikal etwa 50 Hz und ja, mit den beiden Frequenzen hat man die Fläche gezeichnet. Interessantes Problem ist, zurück und zurück sollte man das Bild nicht stören, das heißt, da muss schwarz geschickt werden, das ist 0,3 Volt. Und dann ist das ein Problem, dass einem das Bild davon läuft. Weil die Idee, die Geschwindigkeit, mit der man da läuft, hat die Fernsehkamera eine Idee und der Fernseher hat eine andere Idee. Die müssen synchron laufen und der Trick ist, nun, dass man sagt, während das Bild am Zeichnen ist, läuft der Fernseher komplett frei, mit seinem eigenen Timing. Aber jedes Mal, wenn wir zurückgehen, machen wir während der Zeit, wo wir die 0,3 Volt haben, ein kurzes Loch, wo wir auf 0 Volt runtergehen. Und die Elektronik im Fernseher, die bleibt nichts anderes, als dass die 0,3 zu 0 Volt Kante nehmen und das synchronisiert die Geschwindigkeit, mit der der Fernseher sein Horizontalläufer läuft. Aber ja, wenn wir unten sind und rauf müssen, haben wir kurzzeitig Zeilen, die komplett 0,3 Volt sind. Die haben auch immer noch die 0 Volt Pulse drin, aber wir strecken diese Dinger und damit, weil sie so lang gestreckt sind, hat man analoge Elektronik, die aber sagt, solange die Kurse klein sind, mache ich nichts. Wenn was los ist, kommt, lasse ich es durch. Und das synchronisiert mit dem Vertikalläufer. Und damit läuft Kamera und Fernseher synchron. Wenn ich mit einem Rechner ein Bild generieren will, dann muss ich genau eine Serie von 0,3 bis 1 Volt generieren. Ich muss im richtigen Timing die 0,3 Volt tauschen und im richtigen Timing die 0 Volt Pulse produzieren. Bisschen analog, ich toll, und sonst habe ich aber zwei Bits. Ein 0,1 Bit für ein Aus für Schwarz-Weiß und ein zweites 0,1 Bit für Puls oder nicht Puls quasi. Die beiden muss ich jetzt generieren. Als erstes Problem ist, es muss schnell gehen. Videosignal, das da rüber und zurück, sind 64 Mikrosekunden. Das ist nicht viel. Rüber sind noch 51. Ach ja, und mein Strahl ist ja noch ein bisschen im Rand, weil es geht ja hinter den Rand, durch, hinter den Rand, das heißt, real nutzbar für Text mit 40 Mikrosekunden. Ich will da irgendwo zwischen 32 und 80 Zeichen reinstecken, also ich habe zwischen etwa einen Viertel bestenfalls und eine halbe Mikrosekunde schlimmstenfalls für ein ganzes Zeichen. Und ich muss pro Zeichen mehrere Punkte schießen, Minimum 4, besser 6 oder 8. Und plötzlich merkt man, oh, ich muss da zwischen etwa 3 und 16 MHz generieren. Oh, warte, mein Prozessor ist gar nicht so schnell. Wieder wird klar, das muss mit Zusatzhardware geschehen. Und zwar nicht nur als Beschleuniger, sondern wie es überhaupt möglich ist. Einzige Ausnahme, wenn man einen wirklich schnellen Prozessor hat, die Leute, die vor etwa 4 Jahren, habe ich den Software-Vortrag gehalten, das Ding schafft es bei den Software mit der einzigen Bedingung, dass ich A, einen Prozessor habe, der 18 MHz hat, zweite Bedingung, er pro Tag zyklisch einen Befehl abarbeitet, und drittens, die Befehle so stark sind, dass ich mit 3 Befehlen einen Pixel ausbeformen kann. Das geht gerade noch den Software. Ach, warte mal, ich bin in den 1970ern. Mein Z80 hier hat 2 MHz, braucht 4 Taktstücken pro Befehl, pro Speicherzugriff, teilweise mehr Speicherzugriff pro Befehl, geht nicht auf. Das Resultat davon ist, dass ich Elektronik brauche, die einsetzbar Pixel generiert, so einfach ist ein einfaches 8-Bit-Schieberegister. 8 Bit rein, 1, 2, 3, 4 raus und inzwischen kann ein Byte nachrücken. Das heißt, ich schaffe mal damit eine Frequenz und Nachrückenfrequenz ist schon mal nur eine Achtel davon. Und das zweite ist, dass ich dann merke, selbst die Bytes nachrücken, ist schnell mal ein Megahertz. Das heißt, auch das schafft mein Prozessor nicht. Ich muss als zweites meinen Rechner so designen, dass externe Hardware vom Prozessor unabhängig einfach Bytes zum Speicher rausschaufeln kann. Das nennt sich Direct Memory Access und war vor Video eigentlich praktisch null von Disk-Controllern im Gebrauch. Und ja, mit Video wurde das plötzlich zum dominanten Teil vom ganzen Rechner. Das geht bis hin so weit, dass unsere ganzen heutigen Rechner, die ganzen Taktfrequenzen, die ganzen komischen, die sind ausgelegt darauf, dass der Prozessor genau so läuft, dass er genau mit dem Speicher so interagiert, dass der DMA zwischendrin genau richtig sein Feld hat, in dem es seine Bytes holen kann. Das ist die ganze Synchronisation, um das zu machen. Damit habe ich nur meine Pixel. Und dann kommt Ende Zeile. Der erste Trick bestand, den ich in meinem Fall als Serienwandler so einzustellen, dass wenn man nichts mehr nachliefert, dass er dann einfach anfängt, Nullen abzugeben. Kann man machen, indem man einfach den Serieneingang davon auf Null setzt. Das zweite, was ich machen muss, ich muss zählen, ich habe für diese Zeile 320 Pixel, die ich schieben will, 40 Bytes. Das heißt, ich muss ein bisschen Byte, nach 14 Bytes, stopp! Jetzt muss ich warten, 24 Mikrosekunden, und dann wieder alle Mikrosekunde ein Byte, 40 mal. Also ich muss quasi hin und her schalten zwischen 40 und 24. Und irgendwann 24er muss ich auch noch einen Synchronpuls generieren. Ah, damit habe ich meine Zeile. Jetzt muss ich vertikal vorgehen. 40 Bytes, stopp nach 200 Zeilen. Jetzt darf ich nicht mehr machen. Jetzt muss ich meinen vertikalen Impuls generieren. Und warte mal, bald. Ich sollte es am Anfang meines Videospeichers zurück. Ich muss meine Speicheradresse ausnutzen. Und all diese Elektronik geht am Schluss quasi in den Videocontroller. Nur damit man ein Signal generieren kann, dass der Prozessor hin und vor in die nachkommen wird. Logischerweise ist das ein Spezialjob, den jeder Rechner mit Videodisplay-Meldungen gebraucht. Die ganzen Teilerfaktoren sind Standarddinge. Okay, sie variieren. Ob ich jetzt 250 Pixel will oder 320 Pixel will, variiert und so weiter, aber grundsätzlich die gesamte Idee, dass ich so viele Teiler brauche, Pixelfrequenz, Bytefrequenz und so weiter, das ist Standard. Daher gab es auch schon bei so den 70er Jahren Spezialchips dafür. Zum Beispiel der 6845 von Motorola ist berühmt. Schneider CPC hat so einen drin, Acorn BBC hat so einen drin, IBM PC, die ganzen Karten haben so einen drin. Okay, heute sage ich natürlich Chipset irgendwo so dass das 0,27% da in der Ecke, aber grundsätzlich ist das ein Standard-Chip, der basiert schlicht darauf, dass ich eine ganze Reihe Teile habe, wo ich einfach sage, ich habe die Pixelfrequenz, die kommen hier vom externen Generator, ich weiß so viele Pixel pro Zeichen und so weiter, und es gibt diese ganze Teilerkaskade, am Schluss sind dort etwa 16 Register, die man mit Zahlen vollfüllt, für jeden Divisorfaktor, den man für braucht. Wer schon jemals unter einem Linux-System Modelines von Hand geschrieben hat, die 8 Zahlen, das sind die ersten 8 von den 16 Registern. Die Zahlen mit 1, 2 sind die Register überkopiert. Das sind genau die Zahlen für dort rein. Und wir haben sie nicht ganz. Ich glaube, die Häuserzahlen werden durch 8 dividiert, wenn die Register reingehen oder sowas. Und man schreibt einfach die Zahlen dann, wie jeder weiß, der Modelines geschrieben hat, und kann seine Bildschirm praktisch beliebig in der Gegend rum konfigurieren, wie viel man haben will. Das ist, was der Chip ausmacht, der ACT45. Standard-Chip par excellence für solche Spielchen. So, damit haben wir mal ein Bild auf dem Bildschirm. Bis wir feststellen, dass das Ding hier nur schwarz-weiß. Eigentlich können wir keine Graustufen haben. Wie machen wir Graustufen? Ganz einfach. Wir sagen, im Sinne davon, dass wir nur 0,3 und 1 Volt generieren können, machen wir vierstufig in statt bloß 0,7 halt Drittel von 7 addieren. Dafür brauchen wir 2 Bits und zwei kleinen digitalen Analogwandler. Jetzt brauchen wir für 8 Pixel plötzlich 16 Bits und vermutlich wird unsere digitale Elektronik sich mal auch so schwierig finden. Aber unser Speicher wird vermutlich die Schreibung machen, dass er die Dinge nicht nachliefern kann. Weil ein Megabyte aus dem Speicher rausziehen war in den 70er Jahren, das ist nämlich etwa in der Fahnenstange. Also mehr konnten die Datenweigen 300 Nanosekunden DRAM-Chips nicht von sich geben. Der Trick davon ist, man sagt, okay, wenn ich wenn ich schwarz-weiß mache, habe ich 8 Pixel auf dem Bereich. Sehr gute Schrift. Wollte man Graustufen, weil ich möchte zwei Grafik, das ist eigentlich keine Schrift. Also ich schalte um, sage ich mache zwar immer noch 8 Bit, die kann mein Speicher liefern, 2 Bit pro Pixel, dafür mache ich auch nur 4 Pixel in der Zeit. Das ist der Grund, warum wir die ganze Auflösung 320, 160, 80 oder 256, 128, 64 das runterschalten haben. Doppelt so viele Bit pro Pixel als halt Auflösung. Das ist der ganze Mechanismus, um letztendlich die Speicherbandbreite aufteilen. Das ist so etwa das. Logischerweise kommt dann im Artikel habe ich die ganze Komplexität, wie die Schalterei aussieht. Ich glaube, die lasse ich jetzt mal weg hier. So, was kommt dann als nächstes? Ach ja, ich sitze jetzt da vor einem Speicher. Dahinter sitzt eine Schalter, die das Ding auf den Videomonitor rauswirft. Alles schön gut, aber wie zeichne ich das eigentlich? Weil als Programmierer will ich ja letztendlich Daten produzieren. Und jetzt soll ich mal suchen, wie man einzeln so einen Videospeicher umgeht. Fangen wir mit der einfachsten Abstraktion an. Lösche Bild. Das heißt, gut, dass auf alle Bits auf 0 setzen, sprich, ich mache einfach eine Schleife von Speicher S1 bis Speicher S-Ende, werfen 0 raus. Damit habe ich meinen Speicher gelöscht. Der ist noch einfach. Jetzt will ich anfangen zu zeichnen. Ich will einen Pixel und zwar genau dort. Dafür muss ich von dem Bit auf dem Bildschirm oder dem Pixel auf dem Bildschirm rausfinden, welcher Bit in meinem Speicher das entspricht. Dafür habe ich zwei Sachen, A, Speicheradresse und B, weil ja 8 Bits in meinem Speicher drin sind, eine Auswahl von 0 bis 7 Bits. Das sind zwei Zahlen, die ich generieren muss. Das ist, eigentlich muss ich für das Bit eigentlich das Bitmuster generieren. Ich will eigentlich eine 1, 2, 4, 8 bis 28 generieren, je nachdem, welche für 8 Pixel ist. Und die Formeln, die sind blöderweise etwas langsam. Weil die Adresse rechnen ist Anfangsadresse plus Zeilennummer mal Anzahl Bytes pro Zeile. Und jeder, der schon mal eine Multiplikation auf einen 8-Bit-Rechner aus den 70er Jahren gerechnet hat, weiß, dass das Ding steinlangsam ist. Der Trick ist eigentlich ziemlich brutal. Ich mache eine Tabelle. Beziehungsweise, da ich ja 16-Bit-Adresse habe, mache ich zwei Tabellen. Eine Tabelle von Low Bytes und eine Tabelle von High Bytes. Beide Tabellen haben eine Länge von 200 Elementen. Und das sind 200 High- und 200 Low-Adressen. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist einfach sagen, ich habe die Y-Koordinate. Ich nehme die als Index 1 bis 0 bis 199 in die beiden Tabellen. Das sind 2 Bytes aus und damit habe ich die Anfangsadresse meiner Zeile. Dasselbe Spielchen kann ich für X wiederholen. Ich weiß, dass ich für zum Beispiel 40 Bytes Zeile, weiß ich einfach, dass ich 0 bis 39 habe. Das ist eine einzige Tabelle von 320 Bytes. Ich nehme X als Index, ziehe dort das Byte aus, addiere es dazu. Adresse fertig. ach warte mal, ich will ja mein Pixel noch finden. Kein Problem, ich nehme einfach wieder meine X-Koordinate, wieder eine Tabelle von 320 Bytes, in denen einfach die Bit muss von 0 bis 128 drin sind, raus, ich habe meine Daten. Also sonst habe ich wirklich nur 2 Bytes, Addition von einem Byte, Datenbyte raus. Das Einzige, was ich jetzt wissen muss, ist, Pixel setzen heißt Speicher lesen oder mit Bitmuster rein. Speicher ein Pixel löschen, falls ich das will, heißt Byte lesen, Muster invertiert, AND retro, weil mit AND vom Invers tut man ein Bit löschen. Und ein Pixel invertiert ist, lesen, XOR mit Muster, abspeichern.
Und daran sieht man jetzt wieder, warum die 6502 die wirklich bessere CPU ist, weil sie sowohl das Indizieren bereits direkt im Befehl mitmacht und eine Read-Modify-Write-Operation für AND, OR, XOR im Speicher hat. Deswegen ist einfach so ein Apple völlig überlegen.
Beim Zeichnen
von was auch nötig war, weil so beschissen wie das Adresslayout von Wozniak gemacht wurde für den Grafikspeicher, musstest du über Tabellen arbeiten.
Das ist im Artikel, wie das signalisiert ist. Und den lasse ich als Zeichnen weg, offensichtlich.
Du bist gerade dabei, deinen neuen Rekord aufzustellen. Es ist 18.40 Uhr. Das heißt, seit 10 Minuten ist es VCF.
Ja, ich habe schon 50 Minuten Verspätung angefangen. Das heißt, mein Rekord ist es nicht.
Hey, du hattest 2 Stunden Luft. Selbst wenn davon 50 Minuten weggehen, ist eine Stunde 10, was immer noch mehr ist als 45 Minuten.
Eine Stunde 10 ist überhaupt auch zu, ne? Ja, das ist nicht mal in der Nähe. Auch da hast du erst 2 Stunden geschafft, einfach.
Ja, ich weiß. Da hat man aber auch mehr Luft.
Das heißt, du willst uns herwerfen, den Essen.
Ich würde sagen, wenn du mal so Crashkurs zum Ende kommst, ansonsten ballere ich dich jetzt zu mit Remarks zu 370.
Okay, wie viel Zeit willst du Leute geben für so?
5 Minuten.
Okay, ja, soll ich mal in der Zeit noch ein paar Sachen durchmachen. Okay, das heißt, es wird ziemlich ein Video den ersten Abschnitt fertig machen. Also, jetzt haben wir Pixel gesetzt. Linien zeichnen sehen wir auch wie bisher. Schleife. Der gesamte Sägezahlmodus funktioniert genauso. Grundsätzlich haben wir unsere Linien. Was fehlt eigentlich noch? Ach stimmt, Schrift. Wie zeichne ich Zeichen in dem Ding? Ich habe auch wieder, ich sage auch so, okay, mein Zeichen wird den richtigen Pixel füllen. Ich kann vom obersten Pixel die Adresse bestimmen. Ich weiß von allen anderen, dass sie genau durch plus Zeilenlänge bestimmbar sind. Also ich muss nicht für jede Zeile nochmals die ganze Tabellen-Sache machen. Da kann ich wirklich nur noch durchaddieren. Und das zweite, was ich sagen muss, ich muss einen Font haben. Und dort mache ich einfach für jedes Zeichen so viele Bytes. Das ist die einfachste Methode. Also ich weiß auch, ich will jetzt ein A drucken, das ist Zeichen 65. Ich weiß, dass ich 8 Bytes pro Zeichen habe, weil ich 8 Zeilen nutze. Weil es ja einfach 65 mal 8, das geht schnell. Das ist eine Multiplikation, aber das ist einfach nur Shift, Left und 3 mal. Anfangs ist das der Zeichentabelle, dann weiß ich auch Byte dort, die nächsten 8 Bytes, Byte dort und dann mit Zeilenlänge Sprung 8 mal kopieren. Mein Zeichen steht dort. Und das funktioniert zumindest dann, wenn mein Videospeicher genauso ausgelegt ist, dass ich genauso viele Pixel wie ein Zeichen ist, in einem Byte drin habe. Weil dann kann ich mein Zeichen als ein Byte machen. Es wird aufwendiger, wenn ich zum Beispiel mein Zeichen versetzt haben will, weil zum Beispiel mein Videospeicher 8 Bit pro Pixel hat, mein Zeichen 6 Bit pro Byte sein soll. 6 Pixel. Dann weiß ich, das erste kommt auf 6 Pixel und dann 2 Werte. Das nächste kommt auf 2 plus 4 und so weiter. Dann wird es noch nette so Spielchen mit Schiebereien und Zerlegen und so weiter geben. Damit kann Zeichen kompliziert werden. Es gibt gute Gründe, warum wirklich alle Fonts 8-Bit breit sind und Rechner 8-Bit haben. Um genau das zu verhindern. Das wäre der Font. Was mache ich noch? Ah, noch Farben vielleicht noch. Wie mache ich es einfach farbig? Der Fernseher, seine vorstellende Farbe ist, ich bin ein Fernsehapparat, oder Fernsehsender, der arbeiten muss mit allen alten Schwarz-Weiß-Geräten und mit den Farbgeräten. Wie macht man das? Man schickt ein ganz gewöhnliches Standard-Schwarz-Weiß-Bild und man hat zusätzliche Informationen. Im Fall so ein Farbfernseher bist, färbt es auf die Art ein. So alte Kinderzeichnungen, Schwarz-Weiß-Linien mit Farbschriften ausfüllen, genau so etwa. Die Idee ist, dass wir einfach die rot-grün-blauen Teile nehmen, bis zum Minakop plus grün plus blau. Das gibt Helligkeit, das ist das Schwarz-Weiß-Bild. Dann rechnen wir aber noch grün minus rot und grün minus blau. Diese beiden Differenz-Signale, die müssen wir noch mitschicken. Das Problem ist, wie schickt man die mit, dass die am Schluss am anderen Ende wieder rausgepickt werden können? weil er so blödes Verfahren genommen ist, wenn die beiden schon mal moduliert hat, auf zwei Träger, die nach 90 Grad Versatz zueinander haben, dieses Gemisch hat nach reingeworfen in ein Schwarz-Weiß-Bild. Ansonsten hat man auch erwähnt, dass rohen Träger immer im Rücklauf noch ein bisschen Träger mitgeschickt. Der Fernseher dort immer da, sich synchronisiert, mein Träger, der Moderator muss auf die Frequenz laufen. Und wenn ein Bild sieht man nun dieses Gemisch von den beiden Trägern, die plus minus 45 Grad haben gegenüber dem Standardträger, und auf den kommen unsere beiden Differenzsignale. Das Ganze ist mathematisch ziemlich hässlich, aber am Schluss kann man durch die eigene Frequenzfilter die beiden Teile rausholen und nachher die Farben umrechnen, damit man wieder die drei Farbteile hat. Wenn man nur mit dem Rechner das ganze Spiel machen will,
ist das jetzt PAL?
Das ist NTSC und PAL. Der Unterschied von NTSC und PAL ist nur das, dass das Rot, das Grün minus Rot-Signal, wie bei PAL bei jeder zweiten Zeile invertiert. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Das ist eben das Phase Alternate Line. Phase um 180 Grad verschieben für jede zweite Zeile, also jede Alternate für jede zweite Zeile einfach. Vorher muss ich jetzt dieses Signal irgendwie generieren. Einfachste Trick ist, ich nehme ein kleines Schieberegister von 4 Bit Länge und takte das genau mit der vierfachen Geschwindigkeit von dem Trägersignal. Was passiert dann? Das Ding zyklet seine 4 Bits durch und generiert quasi für jeden einzelnen Welle von dem Trägersignal ein kleines 4 Bit langes Signal. Ich kann dann einfach nur 0 bis 15 einladen. Wenn ich nur 0 oder 15 habe, dann gibt es einfach einen Strich. Das macht nicht viel aus. Aber wenn ich 1100 oder 0110 oder 0011 oder 1001 drin habe, für all die gibt es einen schönen Sinus mit vier verschiedenen Phasen. Verschiedene Phasen mit meinem Fernseher aus verschiedene grün-rot-grün-blau Varianten erkennen und daraus sehe ich, ah, das ist die Farbe und färbt richtig ein. Okay, und ich kann also jetzt auf die 1010 oder 0101, das gibt andere Formen, die eigentlich keine Phase mehr haben, oder die zwei Phasen haben, aber wegen der Analogie im Fernsehen, da kommt wieder ein schwächeres Signal gesehen werden. Also ich kann damit auch noch irgendwie so komische Blassfarben simulieren und auf die Art komme ich zu 16 Farben und ich kann immer noch sagen, ich will 16 Helligkeiten, weil wenn ich schon 4 Bits drauf habe, kann ich halt 4 Bits für die Helligkeit nehmen. Und am Schluss habe ich 256 Farben. Okay, schlägt jetzt 241, weil 16 Farben von schwarz sind immer noch alle schwarzer Farben. Damit habe ich 256 Farben, das ist genau das, was jeder Atari 800 Programmierer kennt. Genau die 4 plus 4 Bits. Commodore 64 Besitzer, die kennen die Bits natürlich nicht. Die kennen nur Zahlen 0 bis 15, die eine interne Tabelle von genau 16 mal 8 Bit im WIC-Chip ansteuern, der nachher diese 8 Bit hinauswirft. Das sind halt die ganzen Tricks zum Farben generieren. Weil ansonsten eben bei 8 Bit pro Pixel machen, dann ist die Auflösung so ziemlich im Arsch. Und damit hat man eben halt diese Spielchen mit nur 4 Bits, oder sogar vielleicht nur 2 Bits, oder nur 1 Bit, um 2 oder 6 oder 4 Farben auszuwählen aus der Tabelle. Und die ganzen Tabellenspielchen werden beliebig aufwendig werden. Also es fängt an bei so Dummheiten wie IBM CGA, wo ich 1 oder 2 Bits habe. Die adressieren mir genau 2 oder 4 Farben aus einer in ROM gespeicherten Tabelle, wenn ich da 2 Tabellen zur Auswahl habe für das ganze Bild. Und damit habe ich nachher 4 Bits, die gehen leider ins Monitor und der setzt das Ding nachher um in etc. Zweimal rund. Ich kann es so machen wie ein C64, ich habe ein RAM, das mir die 2 oder 4 Kombinationen von meinen Grafikbits auf beliebige meiner 16 Farben umsetzt und dann habe ich rum dahinter. Oder ich kann es Atari-mäßig machen und sagen, ja, ich habe mir 1, 2 oder 4 Bits mit einer bis zu 16 an der Tabelle, die komplett dann wieder in RAM ist von 8 Bit und so weiter. Und man kann auch RAMs doppelt machen, zum Beispiel eine IBM EGA, VGA-Karte. Dort habe ich meine 1 bis 4 Bit, eine 16er Tabelle, die selber 6 Bit generiert, 2 Bit rot, grün, blau, weil IBM ja RGB-Farben macht. Und diese 6 Bit kommen mit 2 Hilfsbits in eine weitere Tabelle von 256 Elementen, die nachher die 262.000 bla irgendwas Farben machen. Also das kann man beliebig, das sind Farben quasi. So, was habe ich jetzt damit durch? Damit habe ich eigentlich die ganzen Farben. Ab jetzt würde eigentlich alles wiederzeugt, alles auf sich um Wiederbeschleunigung drehen. Ja, aber dafür habe ich ganz ehrlich die Zeit. Eben, auch für diejenigen, die den Artikel anschauen würden, ich habe da momentan alles drin von Tabellen, Bitplanes, der HAM-Modus, der beim Amiga so beliebt war. Zeichensatz in Hardware implementiert, dann steht vor, aus dem Videoram holen. Zeichenattribute, so Sachen wie invers, blinkend, einfärben, Sprites, Overlays, Splitter und so weiter. Ja, bis zum Schluss Sachen wie Display-Listen, der Copper-Prozessor im Amiga. Überhaupt die ganze Beschreibung, was der Amiga, warum das Ding so geil ist. All die Hardware habe ich so ziemlich. Ich glaube, jeden Trick, den ich kenne von dem Ding, ist drin.
Ja. Das heißt, man muss ein bisschen Zeit nehmen, um das
mal. Ja. Und danach, nachdem ihr wieder durch seid, was ich jetzt ja nicht abgeraucht sind, gibt es noch ein kleines Kapitel zu LCDs, ein Kapitel zu Terminals-Controls, also die netten Escape-Sequenzen. Ja. Ein Kapitel zu Lautsprecher und dann kam erst wieder die Eingabe kommen. Tastaturen, Joysticks. Was nicht mal geschrieben ist, eigentlich vorgesehen war, die Zeit ist mir ich bin beim Schreiben ausgegangen diesmal. Habe ich erst mal geschafft. Mäuse und Trackballs sind noch nicht drin.
Ja, nächstes Jahr.
Spaceform, dreidimensionale Bewegung.
Da ich schon bei der Grafik 3D weggelassen habe, nein. Ja. Aber ich würde sagen, der Handel ist anders. Gibt das jetzt, ja, im schlimmsten Fall werde ich den Vortrag nächstes Jahr weitermachen. Ja. Einerseits war es ein Timing, also schlicht einfach von so viele Schriftzeichen, die ich habe und so viele Pixel, die ich pro Buchstaben habe.
Okay.
Also die gesamte Aufteilung, die wir 320, das sind wir haben und 360 Mikrosekunden sehen, die sind wirklich rein aus dem Bond entstanden.
Ja.
Die 40 Mikrosekunden sind aus dem Fernseher selber entstanden. Und grundsätzlich, damit waren halt die ganzen Pixelfrequenzen der Rest. Ja, gibt sich also kommt, also gerade sobald du Fernseher verlässt und einen Spezialmonitor hast, sagst du, okay, ich habe ein Zeichen, das wieder das Verhältnis, die höchsten Pixel, da gibt es mindestens genügend Pixel mit einem schönen Zeichen, damit gab es sich die Zeilenmengen, Bildwiederholfrequenz, also wir haben die 60 oder 70 Hertz erreichen und die restlichen Frequenzen wurden auch mit dem raufgerechnet.
Mein Gedanke war, muss gerade, wenn man statt auf 320, 640 etc. auf 256 und 512 Pixel gegangen wäre, hätte man eine sehr einfache Adressrechnung mit Videospeicher, aber man keine Tabellen mehr braucht.
Ja, das ist der Vorteil davon. Guck mal, schön kühlen Modus schnell. Das Problem mit dem ist, man hat zwar schöne Timings, das Problem ist, sobald du 256 oder 512 Pixel hast, gehst du entweder mit dem Font, wie du nur noch die 8 Pixel haben willst, nach 32 runter, was geht, aber mühsam ist. Und die zweite Methode ist, okay, ich muss auf 6 Pixel Font runter. Das Problem ist dann, mit dem 8 Pixel Font, machst du das Design zu deinem Font, dass du immer 2er Pixel Power hast. Das heißt, wenn du den A hast, hast du 2 Pixel on, 2 off, 2 on und dann 2 Abstand. Und wo es schräg ist, hast du immer 2er, aber auch um 1 versetzt. Mit so einem Font hast du große Vorteile, dass du die Frequenz, die du im Fernseher den Signal einschalten musst, reduzierst.
Ja.
Und dort kannst du in die Linie, dass dein Fernseher irgendwo bei 5 MHz abschaltet. Und alles, wie du rüber gehst, also wenn du dann das Einzelpixel mal ausbauen, dann kommt der Fernseher quasi mit dem Spann auf- und zustreuen nicht mehr nach. Damit wird es nicht unscharf.
Ja.
Das Problem ist, wenn du in 6 Pixel rum machst, kannst du es nicht mehr machen. Dann musst du mit Einzelpixeln arbeiten, dann ist es nicht mehr unscharf.
Okay.
Das ist der Grund, warum ältere Rechner, die Apple 2 oder TRS-80 das gemacht haben, mit einem Schwarz-Weiß, und sobald man mit Farben kommt, dann ey, scheiße, das geht nicht. Dann ist man auf die 8-Bit Pixel drauf, und dann muss man entweder 320 nehmen, oder auf 32 Zeichen runter. Das haben wir rein von dem vom Monitor herausnutzen.
Okay.
Muss die 80 Zeichen zum Fernschreiben auch nicht gegeben, muss man schon weiß.
Wir haben es frei. Wir haben es letztens gelesen, die Tricks zum Beschleunigen von Druckverfahren, die sind bis heute gleich geblieben. Ich sage, die Tricks, wenn man zum Drucker beschleunigen geht, haben sich bis heute auch nicht geändert. Ich habe letztens gelesen, dass irgendeiner der großen Hersteller einen Tintenstrahldrucker mit breiten Druckkopf für die Seitenbreite
hat. Der Universaltrick, das war Zeichen anstelle von Zeichendruck, das ist ein Universaltrick. ist grundsätzlich immer der Aufwand
und mehr. Muss ja wohl wieder neu sein. Ja. Das ist natürlich genial. Die erreichen die Geschwindigkeit,
wie sonst beim Laserdrucker. Ja. Das ist genauso. Du tust einfach grundsätzlich sozusagen mehr Hardwareaufwand für mehr Geschwindigkeit. Das ist leider linear praktisch. Also du kannst auch einen 80er Kopf, kannst du auch einen 40er oder 20er oder 10er Breite machen, dann muss auch pro, du musst halt 2 oder 4 oder 8 Zeichen druckeln. Ja. Das ist linear Geschwindigkeit, also mechanischen Aufwand austauschen.